Vielen Dank und guten Morgen. Ich freue mich, immer wieder nach Österreich kommen zu dürfen. Ich bin so oft hier gewesen. Das erste Mal, dass ich dieses Land betrat, war 1958, glaube ich. Und so bin ich sehr oft wieder hier gewesen. Aber es ist eine besondere Freude, in der Universität von Salzburg aufzutreten. Ich war ein Jahr als Gastprofessor an der Universität Wien vor vielen Jahren und habe mehrere Universitäten in Österreich besucht und Vorträge in den jeweiligen mathematischen Instituten gehalten. Der neue Atheismus. Ich empfehle Ihnen Atheismus nicht, sagte Richard Dawkins vor einem Jahr. Ich empfehle Ihnen militanten Atheismus. Das ist das Merkmal des neuen Atheismus. Militanz. Eine Aggressivität, die neu ist. Und wie wir sehen werden während diesen Vorträgen, es gibt nicht vieles neu im neuen Atheismus. Es gibt ein paar neue Argumente, die ich erwähnen werde. Aber der Unterschied ist hauptsächlich in der Aggressivität. Ich empfehle Ihnen militanten Atheismus. Aber es wäre angebracht, denke ich, ein bisschen über meine eigene Biografie zu sagen, damit Sie verstehen können, warum ich mich für diese Thematik interessiere und warum ich im letzten Jahr mit den profiliertesten Vertretern des neuen Atheismus debattiert habe in Amerika und in England. Ich bin gebürtige Ire aus Nordirland. Und als ich vor vielen Jahren nach Cambridge kam, um Mathematik zu studieren, ein Student hat die Frage gestellt, glaubst du an Gott? Und dann hat er sofort gesagt, oh Entschuldigung, ich habe vergessen, du bist Ire. Alle Iren glauben an Gott und sie kämpfen miteinander darüber. Und das war natürlich eine Frage, die ich schon früher gehört hatte. Aber irgendwie war es ernster in der Universität von Cambridge. Ich versuchte ein halbwegs intellektuell respektables Fach zu studieren, Mathematik. Und war es einfach so, dass mein Glaube an Gott so eine Art Fiktion wäre, die ich geerbt hätte von meiner irischen genetischen Erbgut, Umwelt und Erbe. Und das war alles. Und so dachte ich, in der ersten Studentenwoche, ich muss eine Antwort zu dieser Frage bekommen. Ich war sehr glücklich als Kind, indem ich Eltern hatte in einem sehr sektierischen Land. Ich hatte Eltern, die mir Raum gegeben haben, zu denken. Und das war gar nicht selbstverständlich damals. Und so bin ich nicht sektierisch aufgewachsen, obwohl meine Eltern überzeugte Christen waren. Und dieser Raum ist für mich immer wichtig gewesen, so dass als ich nach Cambridge kam, ich hatte keine große sektierische Bürde auf dem Rücken sozusagen. Ich war frei zu denken und meine eigenen Ideen zu formulieren. Und in dieser ersten Woche traf ich meinen ersten ernsthaften Atheist. Und er wurde mein Freund. Er war mit mir vor zwei Wochen in der großen Debatte mit Richard Dawkins in Oxford. Er ist inzwischen ein weltbekannter Professor für mathematische Logik geworden. Und es entstand damals ein Gespräch zwischen mir und dem Atheist, beziehungsweise mit dem Atheismus. Und allmählich wuchs in mir Interesse für Leute, die meinen Hintergrund und meine Weltanschauung nicht teilten. Ich hatte dann das Glück, ein Forschungsstipendium von der Alexander von Humboldt Stiftung zu bekommen, bin nach Deutschland gekommen, nach Würzburg und später nach Freiburg und dann später nach Wien. Und dort habe ich Deutsch gelernt und das war ein Türöffner zum Osteuropa. Und jahrelang habe ich regelmäßig Reisen gemacht, vor allem in der DDR, weil ich die Sprache konnte, aber nicht nur dort, Polen und Ungarn hauptsächlich. Und habe dort mit Leuten diskutiert, die wirklich in ihre Schulwesen und Universitätswesen Atheismus erlebt hatte als Teil des politischen und Bildungssystems. Ich kann auch Russisch. Und nach der Wende bin ich mehrmals nach Russland gefahren, in die Länder der ehemaligen Sowjetunion, wo ich in vielen Akademien der Wissenschaft und Mathematische Institute und so weiter diese Fragen diskutiert habe. Und nach der Wende in 89, vor allem in Sibirien, in dieser Spitzenuniversität in Akademgorodok, in der Nähe von Novosibirsk, war das Interesse riesengroß. War es möglich für einen sogenannten Intellektueller, an Gott zu glauben? So, das ist ein bisschen von meinem Hintergrund. Ich bin jetzt, wie Sie eben gehört haben, Professor für Mathematik in Oxford. Aber ich betreibe nicht nur Mathematik. In Green Templeton College bin ich Fellow für Mathematik und Wissenschaftsphilosophie. Und ich habe auch großes Interesse für ethische Fragen. Und das Verbindungsglied, damit Sie das verstehen, ist ganz einfach. In Oxford, wir haben eine Professur für Science and Religion, Naturwissenschaft und Religion. Und seit einigen Jahren arbeite ich mit diesen Leuten zusammen, mit Professor John Brook und jetzt mit Professor Peter Harrison und halte Vorlesungen dort. Und wir interessieren uns in diesem Gebiet zwischen Theologie, Naturwissenschaft und Philosophie. Und das interessiert mich sehr. Und man könnte grob sagen, dass die große Frage in der Science-Religion-Debatte ist die Frage des Status des Alls. Ist das All alles, was es gibt? Oder gibt es einen Schöpfer, der das All geschaffen hat und der das All trägt? Aber dann gibt es darüber hinaus in diesem gesamten Rahmen eine weitere Frage. Und die weitere Frage ist, was ist der Status des Menschen selbst? Was ist der Status des menschlichen Lebens? Grob ausgedrückt, ist der Mensch einfach ein Produkt eines ungesteuerten, ungelenkten, blinden Prozesses? Oder ist der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen? So einerseits der Status des Universums, andererseits der Status des Menschen. Und ich sah sehr deutlich vor einigen Jahren, dass diese zwei Fragen sehr viel miteinander zu tun haben. So habe ich etwas Zeit genommen, um eine Magisterarbeit zu schreiben in der Bioethik. Und zwar habe ich geschrieben über die Vergleiche zwischen die Vorgangsweise und Philosophie von Peter Singer, wahrscheinlich der bekannteste Ethiker der Welt, und Richard Dawkins, mein Kollege in Oxford, der ehemalige Professor für das öffentliche Verständnis der Naturwissenschaft. So, das ist ein bisschen zu meiner persönlichen Biografie. Und Oxford ist zurzeit, wie Sie alle wissen, so ein Heizkessel der Debatte über Gott. Das Buch Der Gotteswahn von Richard Dawkins ist ein Bestseller geworden. Über 2,5 Millionen Kopien allein in Englisch, weitere Übersetzungen in 33 Sprachen. Und dadurch ist Gott an der Tagesordnung. Und weitere Schriftsteller haben auch Beiträge in diese Richtung gemacht. Und es gibt hauptsächlich 4 Leute, die das gemacht haben. Erstens Dawkins und dann Christopher Hitchens, der kein Naturwissenschaftler ist. Er ist ein Journalist, ein sehr kluger Kopf mit einem tiefen Wissen über Geschichte und Literatur. Er ist gebürtiger Engländer, wohnt aber in Amerika, in Washington. Und ich hatte eine riesige Debatte mit ihm im August im sogenannten Edinburgh Festival, Fest von Edinburgh in Schottland, ein der bekanntesten Literaturfeste Europas, auch in der Welt sogar. Und die Debatte ging über das Thema, der neue Europa soll den neuen Atheismus bevorzugen. Und sehr bald wird ein DVD von dieser Debatte erhältlich. Das ist Hitchens. Er hat das Buch geschrieben, Der Herr ist kein Hirte. So Dawkins zunächst, der Gotteswahn, Hitchens, das Buch Der Herr ist kein Hirte. Das ist die deutsche Übersetzung. Interessanterweise, der Titel dieses Buches in Englisch ist God is not great. Etwas anders. Und dann darüber hinaus kommt Sam Harris. Der ist etwas jünger als die anderen, ist zurzeit ein Student von Neurowissenschaft in Amerika. Und er hat 2 Bücher geschrieben, Das Ende des Glaubens und dann Ein Brief zu einer christlichen Nation. Ein Buch, das an die Vereinigten Staaten natürlich gerichtet ist. Und dann der 4. ist Dan Dennett, der ein Professor von Philosophie in Tufts Universität in den Staaten ist. Und er beschreibt sich selber als einen gottlosen Philosophen. So diese 4 sieht man oft zusammen in Konferenzen als die Reiter, die beschreiben sich selbst, des neuen Atheismus. Die 4 Reiter des neuen Atheismus. Es ist offensichtlich klar, dass sie die Apokalypse nicht gelesen haben, wenn sie diese Beschreibung an sich selbst gerichtet haben. Diese alle sind natürlich im anglosächsischen Raum. Aber diese Bewegung der neuen Atheismus hat sich ausgedehnt in letzter Zeit. Vor allem in Frankreich, wo wir den bestbekannten Vertreter in Michel Onfray finden. Und er hat ein Traité d'Atheisme, diese Manifest des Atheismus geschrieben. Und er regelmäßig redet zu großen Hörsäle voll von Leuten in Frankreich über den neuen Atheismus. Eine weitere ist André Comte de Sponville. So die Sache dehnt sich aus. Und ich war letztes Jahr in Deutschland und wollte einen Vortrag über diese Thematik halten. Und fast niemand hat davon gehört, aber am selben Tag, wo ich den Vortrag gehalten habe, die Titelseite von der Spiegel war Gott ist an allem schuld und war 40 Seiten ungefähr über den neuen Atheismus. Und inzwischen ist sehr viel in den deutschen Zeitungen, vor allem in der FAZ und so weiter, geschrieben worden. Die Sache ist im Rollen. Gott ist an der Tagesordnung. Und was wir zunächst merken sollten, ist, dass diese neuen Atheisten sind keine Postmoderne. Wenigstens im folgenden Sinne. Sie glauben alle, dass es Wahrheit gibt. Die sind nicht Leute, die meinen, dass Wahrheit relativ ist. Es gibt ihre Wahrheit, es gibt meine Wahrheit. Nein, sie glauben an eine Wahrheit, wie Sam Harris es beschreibt, entweder Gott existiert oder eben nicht. Entweder ist die Welt geschaffen oder eben nicht. Und das ist interessant. Das heißt, die vertreten die Position von den meisten Naturwissenschaftlern, dass es Wahrheit gibt. Zwar wissen wir nicht ganz, was diese Wahrheit ist, aber wir kommen immer näher zu der Wahrheit. So in einer Gesellschaft in Europa, wo viele haben uns seit Jahren gesagt, alles ist postmodern geworden, merken wir diesen Trend, die nicht postmodern ist. Und diese Leute kämpfen für die Wahrheit, wie sie die Wahrheit sehen. Und das bedeutet natürlich, weil ich auch einer bin, der an die Wahrheit glaubt, das bedeutet, dass es ein gewisses Gesprächsbasis gibt. Wir können miteinander reden. Und das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Ich werde sehr viel kritisieren während diesen Vorträgen, was den neuen Atheismus angeht. Aber es gibt gewisse Punkte, wo ich meine, dass Ihre Kritik gerechtfertigt ist. Das heißt, es gibt eine gewisse Basis für Ihre Kritik. Und daher kommt ein Teil zumindest der Resonanz dieser Kritik in unsere Welt. So, es ist nicht eine vollkommene Ablehnung von alles, was Sie sagen, sondern eine Ablehnung von dem Atheismus, den Sie vertreten, wie wir sehen werden. Also das ist ein bisschen von dem Hintergrund geschildert des neuen Atheismus. Die Logik des neuen Atheismus ist relativ einfach, so wie ich sie verstehe. Und ich möchte das schildern, damit wir die Gliederung dieser drei Vorträge verstehen werden. Und zu diesem Punkt darf ich sagen, wir werden eine Fragezeit hinterher haben. Und es wäre eine riesige Hilfe für uns alle, wenn Sie während den Vorträgen Ihre Fragen aufschreiben, bevor sie vergessen werden, damit wir wirklich eine ziemlich nützliche Fragezeit haben können. Bitte schreiben Sie die Fragen auf und die Fragen werden gesammelt am Ende und dann kann ich versuchen, meine Antworten dazu zu geben. Und dann, wenn es noch Zeit gibt, können wir weitere Fragen ganz spontan erfahren. Aber meiner Erfahrung nach ist es viel besser, wenn während den Vorträgen, wenn eine Frage irgendwie in Ihr Gehirn kommt, am besten schreiben Sie diese Frage sofort auf. Also, was ist die Logik des neuen Atheismus? In dem Interview mit Der Spiegel hat Richard Dawkins gesagt, 11.9. hat mich radikalisiert. Und für viele der neuen Atheisten ist der Attentat, der Terroristenattentat gegen die zwei Türme in New York, der Auftakt ihrer Reaktion. Und daher kann man es sehr leicht verstehen. Sie sehen diesen Attentat als eine direkte Folge der Religion. Und daher ist es zu weit gegangen. Sie sehen auch, dass es Angst überall in der Welt, aber vor allem in Amerika und Europa herrscht, als Folge dieses Attentats. Und die sehen, die Lösung ist, Religion muss vernichtet werden. Wenn man die natürliche Frage stellt. Aber das war fanatische Religion. Ihre Reaktion ist, fanatische Religion kann nur dort gedeihen, wo normale Religion existiert, moderate Religion. Das heißt, fanatische Religion gedeiht an der Peripherie von moderaten Religion. Daher müssen alle Religionen vernichtet werden. Und wie ist das zu machen? Durch die Naturwissenschaft. Oder vielleicht besser ausgedrückt, durch die kulturelle Autorität der Naturwissenschaft. Oder vielleicht noch besser ausgedrückt, die Naturwissenschaft hat schon längst bewiesen, dass es keinen Gott gibt, aber die Öffentlichkeit weiß es noch nicht. Und wir müssen diese Botschaft der Öffentlichkeit überbringen. Steven Weinberg hat den Nobelpreis für Physik gewonnen. Und in einem Konferenz über den neuen Atheismus in Amerika hat er gesagt, vielleicht der beste Beitrag, den die Naturwissenschaft für diese Generation der Menschen leisten kann, ist, die Religion endlich aus der Welt auszurotten. Wir werden traurig sein, wenn sie weg ist. Wie wir traurig sein würden, wenn eine alte Tante gestorben ist. Eine alte Tante, die ab und zu mal gütig war, aber war wirklich einfach im Wege. Als er das gesagt hat, oder nachdem er das gesagt hat, stand Richard Dawkins auf und sagte, ich habe es satt. Ich habe es satt, ich bin satt. Mit deinem Versuch, etwas Gutes über die Religion zu sagen. Wir brauchen überhaupt keinen Respekt mehr vor der Religion zu haben. Und hier ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Dieser Kampf gegen nicht bloß Gott, nicht bloß Religion, sondern gegen Respekt für Religion. Warum sollten wir, sagt Dawkins, bei jeder Fernsehshow, wenn es über Ethik geht, warum sollten wir einen Vertreter der Kirche haben, einen Theologen? Wie ist die Idee entstanden, dass ein Theologe, ausgerechnet ein solcher, etwas über die Ethik zu sagen hätte? Und so, es gibt diesen Kampf auf verschiedenen Ebenen, auch gegen Respekt für Religion. Und man merkt sofort die Aggressivität. Also die Logik soweit ist, Attentat, fanatische Religion auf der Basis von moderaten Religion. Religion muss erledigt werden. Wie werden wir das machen? Wir verwenden die kulturelle Autorität der Naturwissenschaft. Aber dann entsteht ein Problem. Und das Problem ist folgendes. Traditionell, vor allem im Westen, ist die Ethik mit Gott sehr eng verbunden. Die Werte, die wir in Europa haben, wie Jürgen Habermas so deutlich neulich gesagt hat, sind im Grunde genommen christliche Werte. Und so sagen die neuen Atheisten, wenn wir Religion und Christentum insbesondere ausgerottet haben, woher die Ethik? Wo werden wir die ethischen Normen herbekommen? Kein Problem, sie sagen. Wir können ethische Normen entwickeln ohne Gott. Es ist nicht nötig, Gott zu haben für die Ethik. Ohne Gott ist es möglich, ein ethisches System zu entwickeln. So, das ist die Gesamtlogik. Und man kann sehen, dass es eine Resonanz findet. Ich komme aus Nordirland. Wir haben genug gehabt in der Vergangenheit von Kriege und Verfechtungen, die durch Religion teilweise zumindest gestiftet worden sind. Und es gibt so eine Reaktion, eine fast selbstverständliche Reaktion zu sagen, ja, Sie haben recht und vielleicht eine radikale Lösung zu diesem Religionsproblem erforderlich wäre. Und daher die großen Mengen von Büchern, die verkauft werden. Und so, unsere Aufgabe heute ist, eine Analyse dieser Situation zu machen. Und diese Analyse ist äußerst wichtig, weil hier ist keine Randfrage. Hier ist eine Existenzfrage, eine Deutungsfrage. Wie verstehen wir unsere Welt? Wie verstehen wir die Geschichte des Alls? Wie verstehen wir den Menschen? Wie verstehen wir die Ethik? Das heißt, sie ist eine Frage, die für alle Menschen äußerst wichtig ist. Und daher werden wir uns Zeit nehmen, zu sehen, was positiv ist in der Kritik des neuen Atheismus und auch was negativ ist. Die erste Frage, die kommt direkt von sozusagen vom Auslöser des neuen Atheismus, ist die Frage der Religion. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder als Naturwissenschaftler komme ich zuerst zu der Naturwissenschaft oder wir kommen zu der aktuellen Frage zum Auslöser für den neuen Atheismus und wir gehen als zweites zu der Naturwissenschaft. Und ich meine, es wäre leichter zu verfolgen, wenn wir die geschichtliche Methode adoptieren. Es ist interessant, wenn man in der Naturwissenschaft streng aufgewachsen ist, wie ich in der Mathematik, und dann, wenn ich in den Vorlesungen in Oxford, ich halte Vorträge über Naturwissenschaft und Theologie, und dort haben wir festgestellt, dass es ist viel leichter zu verfolgen, wenn wir die geschichtliche Methode, wir gehen zurück in die Geschichte und wir bauen es geschichtlich auf, es ist viel leichter zu verstehen. Es ist interessant, wenn man in der Naturwissenschaft streng aufgewachsen ist, wie ich in der Mathematik, und dann, wenn ich in den Vorlesungen in Oxford, ich halte Vorträge über Naturwissenschaft und Theologie, und dort haben wir festgestellt, dass es ist viel leichter zu verfolgen, wenn wir die geschichtliche Methode, wir gehen zurück in die Geschichte und wir bauen es geschichtlich auf, es ist viel leichter zu verstehen. Warum dann ist die Religion gefährlich? Das ist die Anklage der neuen Atheisten. Zunächst einmal ist sie gefährlich, weil sie auf Glauben berührt. Und Glaube ist sehr gefährlich, weil in der Welt, wir sehen jetzt, es gibt unzählige Kriege, auch heute. Nicht nur Kriege zwischen Religionen, sondern Kriege innerhalb derselben Religion. Und all das passiert wegen Glaube. Und die erste Frage dann ist, ein bisschen zu verstehen, wie die neuen Atheisten den Begriff Glaube verstehen. Weil wir merken, dass Dawkins sagt es sehr grob, Gott ist ein Wahn, ein Irrwahn, Glaube ist nicht rationell. Die Naturwissenschaft ist kein Wahn, die Naturwissenschaft ist rationell. Also, das ist die erste Frage, die vor uns kommt. Wenn man das Buch Gotteswahn liest, man liest es oft von Seite 1, und das ist schade, weil es gibt eine Vorbemerkung, eine Widmung am Anfang des Buches. Und diese Widmung ist sehr vielsagend. Die Widmung ist zu Douglas Adams, der Verfasser von dem Tramper Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Das ist wahrscheinlich ein Begriff für viele Leute hier. Ein Kultbuch, das Adams vor vielen Jahren geschrieben hat. Und ein Zitat von Adams steht vorne in Dawkins Buch und es lautet folgendermaßen: Ist es nicht genug, zu sehen, dass ein Garten schön ist, ohne dass man glauben müsste, dass es Feen am Ende des Gartens sind? Ist es nicht genug, zu sehen, dass der Garten schön ist, ohne glauben zu müssen, dass es auch Feen dort gibt? Und das für mich ist so einleuchtend und kann für uns als ein Schema benutzt werden, zu sehen, wo ein Grundfehler im Denken des neuen Atheismus liegt. Das heißt, das Angebot von falschen Alternativen. Was Dawkins hier anbietet, ist, entweder man nimmt das All, und das ist alles, was es gibt, oder das All plus Feen, plus Weihnachtsmann, plus Fantasie, plus Fiktion. Zwei Alternativen, aber die sind falsche Alternativen, weil sie nicht die Alternativen, die einzigen Alternativen, die es gibt. Und ich habe ihm in meiner Debatte mit ihm vor einem Jahr in Alabama, ich habe dieses Zitat vorgelesen und gesagt, wir beide, wir sind Professoren in Oxford und wir haben das Glück, zu Colleges zu gehören, die beide sehr schöne Gärten haben. Gärten allein oder Gärten mit Feen? Und natürlich, es gibt sehr viele Iren, die glauben an kleine Menschen, die Leprahons heißen. Ich bin nicht einer, muss ich bestätigen hier. Und ich sagte Richard, was ist der Unterschied zwischen einem Garten und einer Wüste? Nicht Feen, sondern ein Gärtner. Um nichts von einem Besitzer zu erwähnen. Sie haben eine sehr gute Arbeit geleistet, habe ich zu ihm gesagt, die Feen wegzufegen. Aber Gärtner oder Besitzer, das ist eine völlig andere Frage. Und darüber hinaus, wenn man einen Garten sieht, im Gegensatz zu einer Wüste, der erste Gedanke ist, hier sind Zeichen von eine Arbeit eines Gärtners. Falsche Alternative. Eigentlich, was er hätte sagen müssen, ist, ein Garten mit Feen, wir können die Feen vergessen. Gut, dass die Naturwissenschaft uns hilft, die Feen zu verbannen. Aber die Naturwissenschaft verbannt den Gärtner nicht. Eigentlich ganz im Gegenteil. Der Garten trägt Spuren der Arbeit eines Gärtners. Und so ist diese Widmung für mich äußerst einleuchtend. Aber ich komme zurück zu dieser Frage. Religion ist gefährlich, weil Religion auf Glaube berührt. Richard Dawkins beschreibt Glaube und er sagt, eine der schlechtesten Auswirkungen der Religion ist, dass es uns lehrt, zufrieden zu sein, wenn wir nicht verstehen können. Und so weiter und so fort. Das heißt, für Dawkins und für die neuen Atheisten ist Glaube, was ich normalerweise mit dem Ausdruck blinder Glaube beschreiben würde. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, blinder Glaube ist gefährlich. Sehr gefährlich, wenn dieser blinde Glaube ist gekoppelt mit einer sehr autoritären und tyrannisierenden politischen Macht. Blinder Glaube ist gefährlich. Aber die Frage, wo Dawkins nicht eingeht, ist alle Glaube blind? Und soweit ich es feststellen kann, hier machen die neuen Atheisten zwei gegenüberliegende, tiefgreifende Fehler. Erstens, sie meinen, dass alles Glaube im religiösen Bereich blind ist und daher sehr gefährlich. Zweitens, sie meinen, dass Glaube überhaupt nicht in der Naturwissenschaft erscheint. Beides ist falsch. Beides ist falsch. Zunächst einmal auf der Seite der Religion. Also ich kann nur für das Christentum als Vertreter sprechen. Alle Religionen müssen ihre eigenen Gedanken dazu bringen. Aber hier als Christ sehe ich eindeutig klar, dass christlicher Glaube nicht blind ist. Im Gegenteil. Und wenn wir etwas untersuchen, müssen wir zunächst einmal sehen, was die Grunddokumente zu sagen haben. Und wenn wir das Neue Testament lesen, wir sehen dort eindrücklich klar, dass Glaube eine fundierte Reaktion zu Tatsachen ist. Zum Beispiel Johannes' Biografie von Jesus. Sein sogenanntes vierte Evangelium endet mit fast am Ende stehen die Worte, viele andere Dinge hat Jesus getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, aber die sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias und dass ihr Leben in seinem Namen haben könnt. Das heißt, hier sind die Tatsachen, worauf ein Glaube aufgebaut werden kann. Das Problem mit dem Wort Glaube oder Belief in Englisch ist, dass es gibt immer eine Frage, die dahinter steht. Was ist die Grundlage dieses Glaubens? Ich glaube, dass ich Professor Lennox letzte Woche in New York gesehen habe. Also, was sind die Gründe dafür? Ich glaube, dass FC Bayern das Pokal gewinnen wird. Was sind die Gründe dafür? Und es ist berechtigt. Dawkins sagt das und er hat recht. Wir müssen immer die Frage stellen, was sind die Indizien? Was sind die Belege? Was sehr wichtig zu merken ist, dass das Neue Testament zumindest, und das ist Kern christlicher Glaube, erwartet, dass wir diese Frage stellen. Das heißt, wir sind nicht zufrieden mit Blindglauben, sondern wir stellen die Frage, was ist die Basis? Und die Kernbasis ist im Neuen Testament angeboten, die geschichtliche Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ich möchte nicht mehr in diese Richtung jetzt gehen, aber die wichtige Sache ist, zu unterscheiden und sehr deutlich darüber zu sein, dass die neuen Atheisten ein total falsches Verständnis von Glauben haben. Dawkins meint, dass Glauben hat nichts mit Belege zu tun. So habe ich direkt öffentlich gefragt, ob er Glaube und Vertrauen hat in seine Frau. Und er hat sofort geantwortet, ja, man sieht dann dieses Indiz und jenes Indiz und andere Indizien, dass sie mich liebt. Oh, sagte ich, sie glauben doch an fundierter Glauben. Oh, das ist nicht Glauben, sagte er. Aber es ist es doch. Und das hilft uns zu einem anderen Punkt zu kommen, die wichtig ist für unsere Gesamtthematik. Dawkins meint, dass wir sollten Gott behandelnd als Objekt der Naturwissenschaft. Das heißt, dass wir dürfen Fragen über Gott stellen, naturwissenschaftliche Frage. Soweit ist er berechtigt. Ich gebe das vollkommen zu. Aber ich habe ihm auch gesagt, vor 2 Wochen in Oxford, ich habe gesagt, Richard, ja, das dürfen wir tun. Aber ich könnte die naturwissenschaftliche Methode an dich anwenden. Ich könnte ein höchst entwickeltes Scanner benutzen, um dein Gehirn zu beleuchten. Und ich könnte sehr viel über dein Gehirn dadurch lernen. Aber dadurch würde ich dich nie als Person kennenlernen. Weil du bist nicht bloß Objekt der naturwissenschaftlichen Forschung. Du bist ein Subjekt. Das heißt, du bist eine Person. Und ich kann dich nur als Person kennenlernen, wenn du dich als Person offenbarst. Das heißt, auch wenn wir an unsere naturwissenschaftlichen Methoden denken, müssen wir berücksichtigen, dass niemand behauptet, dass Gott bloß ein Objekt der naturwissenschaftlichen Forschung ist. Gott ist der große Subjekt. Und so die Frage von allen Subjekten ist die, hat er sich geoffenbart? Und natürlich, das ist ein Kernbestandteil des christlichen der christlichen Lehre, dass Gott sich geoffenbart hat im Universum zunächst einmal, in der Natur und auch vor allem in seinem Sohn Jesus. Interessanterweise scheint mir, dass Richard Dawkins trotzdem sieht, dass Glauben auf Indizien berühren muss, aber es gibt, ich kann es nicht ganz zusammenkriegen. Es hat eine sehr, sehr verheerende Wirkung. Es ist sehr leicht, Glauben einfach abzutun, indem man sagt, Glauben interessiert mich nicht, weil Glauben bedeutet, dass es keine Indizien gibt. Das hat die Wirkung, dass wenn jemand wie ich meint, Indizien zu haben, die neuen Atheisten sind nicht bereit zuzuhören. Weil per Definition, es kann keine Indizien geben. Warum? Weil Glaube einfach Glaube an eine Fiktion ist. Das ist sehr klug, aber ist sehr verfehlt. Und wir merken das daran, wenn die neuen Atheisten Behauptungen machen, die nicht zu der Naturwissenschaft gehören. Dawkins ist kein Historiker. Hitchens ist Historiker. Und was mich neulich fasziniert hat, ist Folgendes. Im Gotteswahn, Dawkins behauptet, dass für Professoren, für den akademischen Bereich, die bloße Existenz von Jesus in Frage ist. Und er zitiert eine Quelle. Einen Professor, sagt er, in London hat gesagt, dass Jesus nicht existiert hat. Was er in seinem Buch nicht sagt, ist, dass dieser Professor ein Professor für deutsche Literatur ist. Und ich habe das ihm öffentlich mit ihm besprochen in Oxford. Warum haben Sie die Quellen nicht untersucht? Ich bin kein Historiker, kein Althistoriker. So habe ich mit den Althistorikern gesprochen, weltweit. Und was habe ich festgestellt? Es gibt keiner, der lehnt die Existenz Jesus als Gelehrter ab. Wie ist das möglich? Weil in der Welt, wo ich arbeite, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Verbrechen Nummer 1. Dass wenn man etwas zitiert, um eine Behauptung zu belegen, muss man mit den Experten, mit den besten Experten konsultieren. Die haben es gar nicht gemacht. Vor kurzem war ich in Australien und habe dort debattiert mit einigen anderen bekannten Atheisten, darunter ein Physiker, Victor Stenger. der ein Buch gegen Gott geschrieben hat. Und wir saßen zusammen, wenn ich eine kleine Geschichte erzählen darf, wir saßen zusammen in einem Restaurant und er hat gesagt, Jesus hat nicht existiert. Wie wissen wir das, habe ich ihn gefragt. Oh, es gibt einen Professor in London. Aber was er nicht wusste, der Victor Stenger, ist, dass ich Dawkins Buch auch gelesen habe und zwischen uns saß ein sehr kluger Althistoriker. Und er schwieg eine Zeit lang und er hat gesagt, Herr Stenger, das ist nicht richtig. Es ist doch richtig. Es gibt einen Professor in London. Ja, sagte ich, weiß, einen Professor für deutsche Literatur. Aber was hat das mit der Sache zu tun? Es ist faszinierend, dass Sie nicht bereit sind, die Geschichte zu kontrollieren. Und meine Leute, das passiert nicht bloß einmal, sondern mehrmals in diesem Buch. Und meine Freunde, die Althistoriker sind, und die sind viele, sind Atheisten. Ich meine nicht Althistoriker, die alle gläubig sind und so. Nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil. Skeptiker, Atheisten. Aber als Gelehrten, als Althistoriker, sie sagen Dawkins, Hitchens und so weiter, total unrecht. Und das ist ein Zeichen für etwas sehr Wichtiges. Und wir werden sehen, dass es andere Konsequenzen hat. Also zu den letzten zwei Punkten hier in diesem Gebiet. Ich habe schon erwähnt, ich komme aus Nordirland. Das Thema ist Religion gefährlich. Und Dawkins und Hitchens, in der Debatte in Edinburgh hat Hitchens angefangen mit einer 15 Minuten lang Rede gegen die Religion. 15 Minuten lang, wir hatten jeweils 15 Minuten. Und ich bin aufgestanden nach seiner Rede und habe gesagt, ich gebe das alles zu. Sie haben vollkommen recht. Das hat ihn ziemlich überrascht. In einer Debatte. Ich war auf seiner Seite. Auf seiner Seite in seiner Kritik von falscher Religion. Und ich habe gesagt, Christopher, eigentlich sollten Sie Christus begrüßen, weil er auch war gegen falsche Religion. Und ich als Christ schäme mich, dass der Name Christi verbunden wird mit Gewalt, mit Krieg und so weiter. Warum schäme ich mich? Weil Christus selber es verboten hat. Das ist sehr wichtig. Auf einer Seite bin ich ganz bereit, öffentlich, ich habe es getan, zu Dawkins und zu Hitchens zu sagen, ich schäme mich. Aber merken wir bitte, dass diejenigen, die Waffen, die Maschinengewehren oder Schwerter genommen haben, haben es nicht in Gehorsam Jesus gegenüber gemacht, sondern in Ungehorsam. Jesus hat es verboten. Und was so interessant ist, von einem geschichtlichen Standpunkt, dass die Anklage gegen Jesus ist genau dieselbe Anklage, die die neuen Atheisten machen gegen das Christentum. Das heißt, das Christentum stiftet Krieg, Unruhe, Terrorismus und so weiter. Das ist genau, was sie über Jesus gesagt hat. Er ist ein Unfriedenstifter und daher Pilatus, der Gouverneur, der römische Gouverneur, war sehr interessiert, festzustellen, ob das diese Anklage wahr wäre oder nicht. Und so hat er Jesus zum Verhör bestellt. Bist du ein König? Ja, aber nicht im Sinne, wie du es meinst. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagte Jesus. Sonst hätten meine Jünger gekämpft. Wenn das der Fall ist, sagte Pilatus mehr oder weniger. Er sah, dass Jesus keine Bedrohung war für das Reich von Rom. Das ist äußerst wichtig. Jesus hat es verboten. Und darüber hinaus ist es sehr wichtig zu merken, warum er Gewalt verboten hat. Seine Botschaft war eine Botschaft von Wahrheit, Liebe, die Möglichkeit von Vergebung wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Buße tun, man kann die Wahrheit nicht weiterbringen durch Gewalt. Geschichte lehrt uns das sehr eindeutig klar. Und so sollten die neuen Atheisten eigentlich begrüßen, was Jesus hier zu sagen hat und nicht zu klagen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass man merkt in den Schriften der neuen Atheismus fast kein gutes Wort über Religion insgesamt und über Christentum insbesondere. Alles ist schlecht gemalt. Aber Jürgen Habermas, der sich selbst beschreibt als methodologischer Atheist, hat neulich in einem faszinierenden Buch Übergänge geschrieben. Ich weiß nicht genau die deutsche Wortlaut, aber es lautet folgendermaßen. Wenn wir an Europa denken, unsere Rechtgebung, unser Bildungssystem, unsere Kunst, unsere Kultur, unsere Werte, unsere Ethik, es gibt nur Christentum als Grundlage. Wir haben keine andere Optionen. Alles andere ist postmoderne Geschwätz. Das ist eine gewaltige Aussage von einem Jürgen Habermas zu hören. Das heißt, er sagt, dass alle die guten Dinge und Werte kommen von einem Wurzel von Christentum, inklusive das Recht und Freiheit, dass die neuen Atheisten haben, ihre Lehre öffentlich zu sagen. Und meine Freiheit auch. Aber kein gutes Wort. Totales Schweigen. Die andere Seite ist, Dawkins, offensichtlich liegt die Lieder von John Lennon. Der Beatle, ist John Lennon ein Begriff für manche? Die meisten sind nicht alt genug. Aber vielleicht haben die meisten von seinem Lied Imagine, stell dir vor. Imagine, ist das ein Begriff? Imagine a world without religion, without the Taliban, without Northern Ireland. Oh, schade. Sich eine Welt vorzustellen ohne Nordirland wäre schrecklich, aber wir lassen es so. Imagine, stell dir so eine Welt, schreibt er. Aber ich bin nicht John Lennon, ich bin John Lennox. Und ich habe ein anderes Lied geschrieben. Imagine a world without atheism. Stell dir eine Welt vor ohne Atheismus. Ohne Stalin. Ohne Pol Pot. Ohne Mao. Ohne Abermillionen von Toten. Kein Wort von so einer Welt in den Schriften der neuen Atheisten. Sondern solche Aussagen. Dawkins. Ich kann mir keinen Atheist vorstellen, der bereit wäre, einen Dom zu vernichten. Hat er Russland nie besucht? Als ich neulich einen Vortrag darüber in Polen gehalten habe, und ich habe das zitiert, die Professoren, die dort gesammelt waren, haben alle angefangen zu lachen. Schicken Sie ihn zu uns, haben die gesagt. So viele leere Domplätze habe ich in Russland besucht, wo Stalin entweder sie vernichtet hat oder sie umgebaut hat zu Museen des Atheismus. Aber Dawkins kann sich keiner vorstellen. Das heißt, hier ist die Strategie. Die Strategie ist erstens, Religion total schlecht zu machen. Auf der anderen Seite, Atheismus total zu schonen. Und beides ist falsch und beides hängt von einem falschen Verständnis von der Geschichte. Ich erwarte meine Freunde Dawkins und so weiter gegen die Theologie zu sein. Aber was ich nicht erwartet habe, war, dass sie gegen die Geschichte sind. Und das ist eine äußerst gefährliche Tendenz. Sie wollen nicht offensichtlich, dass wir zwei und zwei zusammentun. Für Sie Atheismus ist nicht gefährlich. Und sagt Dawkins, es ist offensichtlich nicht gefährlich, John, sagte er in der Debatte. Er sagte, du glaubst nicht an Zeus oder an Wotan. Ja, also du bist ein A-Zeusist oder ein A-Wotanist, ich auch. Und ich meine, wir tun nichts, weil wir A-Wotanisten sind. Es hat keine Konsequenzen, weil wie kann ein negativer Begriff Konsequenzen haben? So sagte ich, ich gehe nur einen Gott weiter. Und ich bin Atheist. Und ich habe gelächelt. Und ich habe gesagt, Richard, ich merke, dass du kein 400-seitiges Buch über Avotanismus geschrieben haben. Ich habe gelächelt. Und ich habe gesagt, Richard, ich merke, dass du kein 400-seitiges Buch über Avotanismus geschrieben haben. Aber du hast ein über 400-seitiges Buch über den Gotteswahn geschrieben. Warum? Ja, klar, Atheismus ist ein negativer Begriff. Aber wir dürfen das nicht verwechseln mit der Tatsache, dass Atheismus deckt dann eine Philosophie des Materialismus, das sehr viel auszusagen hat. Und das ist eine völlig andere Situation. Das heißt, dieses Argument ist kindisch. Weil Dawkins sieht ein, Avotanismus hat keine Konsequenzen, aber Atheismus hat viele gewaltige Konsequenzen mit unserer Auslegung des Universums, von uns selber und so weiter zu tun. Also was sage ich hier? Blinder Glauben ist gefährlich, das gebe ich zu. Und so ist es wichtig für uns alle zu prüfen. Unser Glaube. Zweitens, Atheismus ist auch ein Glaube. Und hier habe ich einen riesigen Kampf. Dawkins glaubt nicht, dass Atheismus ein Glaube ist. Und das führt zu den eigenartigsten Aussagen in der Gesamtliteratur. Zum Beispiel, Hitchens schreibt in seinem Buch, Gott ist kein Hirte, unser Glaube ist kein Glaube. Also, für mich, das ist das Ende von Möglichkeiten von rationalem Gespräch. Die wollen irgendwie zeigen, dass ihre Position die Grundposition ist. Und das ist falsch. Ich kann es vielleicht schildern folgendermaßen, und wir kommen jetzt zum Schluss hier. Diese Frage von Weltanschauungen. Die meinen, die neuen Atheisten, dass Materialismus, atheistisch, ist die Grundposition. Und für viele europäischen Länder ist es auch heute so. In Großbritannien, unser Fernsehen und Radio BBC hat gesagt, das ist die Grundposition. Alle anderen Weltanschauungen müssen sich gegen diese Position rechtfertigen. Ich meine, dass in der Hinsicht von einem philosophischen Standpunkt gibt es keine Grundposition. Es gibt Positionen. Gegenüber haben wir Theismus. Das ist auch eine Weltanschauung. Beide sind Weltanschauungen. Das heißt, beide haben mit Glauben im allgemeinen Sinn zu tun. Es gibt keinen Gott. Das Universum oder Multiversum ist alles, was es gibt. Hier, es gibt Gott, der trägt das Universum. Natürlich sind die entgegengesetzt. Und dann gibt es ein drittes, Pantheismus. Wir könnten sehen hier, wenn wir es mathematisch formulieren, hier Gott existiert nicht, aber doch es existiert ein Universum. Hier es existiert ein Universum und es existiert Gott, aber Gott und das Universum sind nicht gleich. Und hier grob gesagt, hier Gott, was immer Gott ist, nicht persönlich, sondern apersönlich, und das Universum sind gleich. Drei große Weltanschauungen, aber die moderne Debatte ist hauptsächlich zwischen diesen zwei. Und wir können vielleicht als Einstieg zu unserem nächsten Vortrag, weil wir machen bald eine Pause, die Debatte so formulieren. Hier ist die Naturwissenschaft. Dawkins meint, dass die Naturwissenschaft impliziert Materialismus. Manche meinen, dass die Methodik der Naturwissenschaft gleich materialistisch denken ist. Ich meine das ganz Umgekehrte, dass die Bindung viel stärker in diese Richtung geht. Und es gibt andere, die meinen, dass es in diese Richtung geht. Aber wir können die Debatte viel besser verstehen, wenn wir die Debatte sehen als eine Debatte zwischen zwei gegenüberliegenden Weltanschauungen. Dawkins hat seinen Glauben, ich habe meinen Glauben. Die Frage ist, was sind die Belege, die darunter stehen? Er glaubt nicht, dass Belege wichtig sind. Oder doch, er glaubt, dass sie wichtig sind, weil sein ganzes Buch ist ein Versuch, seinen Glauben auf eine rationelle Basis aufzustellen. Also dann, soweit haben wir Folgendes. Die Logik des neuen Atheismus, Religion muss vernichtet werden, weil sie gefährlich ist. Wir machen das durch die Naturwissenschaft. Es entsteht ein moralisches Vakuum, macht nichts, weil wir können ohne Gott ein ethisches System aufstellen. Meine Argumentation ist, ja, manche Religionen sind gefährlich. Wir haben die Wirkungen in Nordirland erfahren von solchen Wirkungen. Ich schäme mich als Christ davor, aber ich merke, dass das in Ablehnung von der Lehre Christi gemacht würde. Auf der anderen Seite, wir müssen dann berücksichtigen, dass in dem 20. Jahrhundert so viel Blut geflossen ist durch die Auswirkungen von Atheismus. Und offensichtlich haben wenige von den neuen Atheisten Marx gelesen, der gesagt hat, dass die Kritik von Religion ist die erste von allen Kritiken. Alexander Solzhenitsyn ist unlängst gestorben. Und einmal ist er gebeten worden, kurz zu fassen, warum so viele seiner Mitmenschen sterben müssen. Und er sagt, wenn ich die Frage bekomme, in einem Satz zusammenzufassen, warum 60 Millionen meine Mitbürger sterben müssten, dann sage ich, wir haben Gott vergessen. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das zweite Glied in der Argumentation der neuen Atheisten ist die Behauptung, dass die Naturwissenschaft letztlich Gott abgeschafft hat. Und ich möchte dazu Stellung nehmen als Naturwissenschaftler, der selbst an Gott glaubt. Sehr oft, die These wird so aufgestellt. Einerseits hat man Naturwissenschaft, auf der anderen Seite Glaube. Das ist eine totale verkehrte Vorstellung. Glaube ist eine Haltung, die man sowohl in der Religion als auch in der Naturwissenschaft findet, wie wir bald sehen werden. Besser wäre es vielleicht zu sagen Naturwissenschaft oder Theologie, aber das ist auch verkehrt. Die beste Formulierung ist zu merken, dass es liegt tiefer. Es ist ein Gegensatz zwischen zwei gegenüberliegenden Weltanschauungen. Und was die Naturwissenschaft angeht, kann man sehr leicht formulieren anhand einer aktuellen Illustration. Vielleicht ein der bekanntesten naturwissenschaftlichen Projekte der letzten Jahre ist das Projekt, das menschliche Genom auf niederzuschreiben, das sogenannte HGP, Human Genome Project. Der erste Leiter dieses Projektes war der Nobelpreisträger James Watson. Der ist ein Atheist. Und ich habe mit ihm diese ganze Frage diskutiert. Also James Watson steht hier. Der zweite Leiter des HGPs war Francis Collins. Und Francis Collins ist Christ. Und daran sieht man deutlich, dass die Frage ist nicht Naturwissenschaft gegen Gott, gegen Theologie und so weiter, sondern beide diese Männer haben total unterschiedliche Weltanschauungen, aber sie sind beide Spitzen Naturwissenschaftler. Wenn die These war, wäre Naturwissenschaft gegen Glaube oder gegen Gott, dann würde man selbstverständlich erwarten, dass kein Naturwissenschaftler an Gott glaubt und dass alle Naturwissenschaftler Atheisten wären. Das ist bei weitem nicht der Fall. Und hier sehen wir das deutlich dargestellt an der Spitze der heutigen molekularen Biologie. Zwei führende Vertreter der Naturwissenschaft, ein glaubt an Gott und ein ist Atheist. So, die Frage liegt tiefer als die Naturwissenschaft selbst. Und daher habe ich es so formuliert, dass wir diese zwei Weltanschauungen haben. Hier ist die Naturwissenschaft. Und die tiefere Frage ist, mit welchen Weltanschauungen passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Die Atheisten meinen, ihr Atheismus, vor allem Dawkins meint, ihr Atheismus von Naturwissenschaft ableiten zu können. Also hier in diesem Bereich sprechen wir nicht von Beweis. Sehr oft bekomme ich die Frage, können Sie Gott beweisen? Das Problem mit dem Wort Beweis ist, dass es eine populäre Bedeutung hat und eine genaue technische Bedeutung. Und die werden ständig verwechselt. Und daher verwende ich diesen Begriff überhaupt nicht. Von Beweis im strengsten Sinne kann man nur in der Mathematik und in der Logik sprechen, nicht in der Naturwissenschaft. In der Naturwissenschaft haben wir Indizien, ein Indizienprozess, Belege, Hinweise, aber nie in diesem vollkommenen Sinn ein Beweis durch logische Schritte auf der Basis von Axiomen. Das findet man nur in der Mathematik. So ist es am besten, die Sache so zu formulieren, mit welcher Anschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen. Aber das gesagt, müssen wir berücksichtigen, dass auch wenn wir das Wort Beweis nicht verwenden, das bedeutet nicht, dass wir keine Gewissheit haben können. Ich kann Ihnen nicht beweisen, dass meine Frau mich liebt. Aber ich habe genügend Indizien dafür, seit 40 Jahren mein Leben darauf zu verlassen. So einfach das Wort Beweis Acht zu haben auf die eigentliche Bedeutung des Wortes. Der Konflikt dann ist zwischen zwei Weltanschauungen. Mit welcher dieser Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Also das bedeutet, dass hier stehen wir vor einer Weltanschauungsfrage. Jeder von uns hat eine Weltanschauung. Was ist eine Weltanschauung? Eine Weltanschauung ist mehr oder weniger unsere Antwort zu den großen Fragen des Lebens. Was ist die Bedeutung des Lebens? Woher das All? Und so weiter. Diese Sinnfragen, diese Urfragen, die seit jeher gestellt worden sind. Und eine der Kernfragen in einer Weltanschauung ist, was ist die Urwirklichkeit? Was ist die Urwirklichkeit, die Grundwirklichkeit? Und hier unterscheiden sich diese zwei massiv. Für den Atheist, die Urwirklichkeit ist Materie-Energie. Für den Gläubigen an Gott, die Urwirklichkeit ist Gott. Und offensichtlich gibt es einen massiven Unterschied. Und hier sehen wir eine Spannung zwischen den zwei, die uralt ist. Und es ist wichtig zu sehen, dass sie uralt ist. Unter den Griechen hatten wir die zwei Weltanschauungen sehr deutlich vertreten. Es gab zum Beispiel die Urmaterialisten Demokrit und Leukippos. Die waren die Atomisten, brillante, kluge Köpfe, die die Idee entwickelt haben von Atomen. Es gab Atome und das Leere. Und die Atome fallen durch das Leere und entwickeln sich zu Galaxien, zu Sternen, zu Planeten, zum Leben und so weiter und so fort. So eine primitive, aber sehr kluge Evolutionstheorie von der alten Welt. Das heißt, sie glaubten, dass das All sich selbst erklärt, von Grund auf. Anders ausgedrückt, Erklärungen sind letzten Endes auf Materie zurückzuführen. Die sind bottom-up, von unten nach oben, weil es kein Top-Down, kein von oben nach unten Kausalität gibt, weil es keinen Gott gibt. Also das ist eine Weltanschauung und dort stehen Dawkins und die neuen Atheisten in dieser langen Tradition, uralte Tradition. Und wahrscheinlich die beste Formulierung dieser Tradition aus der alten Welt ist in der Schrift von Lucretius Leucret zu finden, der Epikureer in seinem berühmten, in Latein geschriebenen Gedicht De Rerum Natura. Und wenn Sie kein Latein können, schade, besser das dann doch in einer deutschen Übersetzung zu lesen. Aber es ist erstaunlich, wie viel von der modernen Stand des Atheismus hat er vorhergesehen, schon vor 2000 Jahren ungefähr. So, das ist eine Seite der Sache. Aber es gab immer eine andere Weltanschauung von Platon, Aristoteles und so weiter. Und eigentlich von den meisten Denkern, dass dieses Universum sich selbst nicht erklärt, sondern es gibt Gott oder Götter, Transzendenz, ein rationales Prinzip, ein Logos oder sowas ähnliches. Und diese zwei kommen zu uns durch die gesamte Geschichte. Und natürlich, Theismus ist eine dieser Weltanschauungen, die sagt, dass das Universum sich selbst nicht erklärt. Es ist eigentlich besser und genauer zu sprechen, nicht von Weltanschauungen, sondern von drei Familien von Weltanschauungen. Weil es gibt Graduierungen hier, hier und hier. Aber für Einfachheitswegen spreche ich sehr oft von Weltanschauung, wo ich eigentlich von Familien von Weltanschauung sprechen soll. Also, wir können in der mathematischen Sinne nichts beweisen, aber wir können Indizien geben. Was sind die Indizien? Und ich habe drei Bereiche hier, die wichtig sind. Erstens, die Geschichte der Naturwissenschaft. Zweitens, das Wesen und die Methodik der Naturwissenschaft. Und drittens, die Ergebnisse der Naturwissenschaft. Und das ist vielleicht für manche eine Überraschung, dass man nicht mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft anfängt. Aber für meines Erachtens ist es viel wichtiger, in der Geschichte und in der Philosophie der Naturwissenschaft anzufangen. Zunächst einmal, weil nicht alle von uns Naturwissenschaftler sind. Und zweitens, weil die Argumente dort sind meines Erachtens wesentlicher als die Argumente, die sich berühren an unser Verständnis von gewissen Teilen der naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen. So, die Geschichte der Naturwissenschaft. Warum können wir die Naturwissenschaft treiben? Das ist vielleicht ein etwas kantige Frage und eine unerwartete Frage, aber eine sehr wichtige Frage. Weil plötzlich im 16., 17. Jahrhundert fand eine Explosion in der Naturwissenschaft statt, in Europa. Man hat geschrieben, dass seit der Zeit von Aristoteles ist man eigentlich bis zum 15. Jahrhundert rückwärts gegangen in der Naturwissenschaft. Und dann plötzlich zwischen 1500 und 1700 haben wir Newton und so weiter und so fort. Was ist passiert? Warum dort? Warum dann? Die Untersuchungen sind faszinierend. Und letztlich hat man eine sogenannte These aufgestellt, Mertens These oder Whiteheads These, spielt keine Rolle. Die These kann man sehr knapp formulieren in einem Ausdruck von C.S. Lewis. Die Menschen sind naturwissenschaftlich geworden, weil sie Gesetz in der Natur erwartet haben. Sie haben Gesetz in der Natur erwartet, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Das heißt, nach dieser These ist die Explosion in der Naturwissenschaft auf Gott zurückzuführen. Genauer gesagt, auf den Glauben an einen Schöpfergott zurückzuführen. Das heißt, nach dieser These ist die Explosion in der Naturwissenschaft auf Gott zurückzuführen. Genauer gesagt, auf den Glauben an einen Schöpfergott zurückzuführen. Und vielleicht eine der interessantesten Tatsachen dabei ist die Arbeit von Needham in Oxford, der ein gelehrter Chemiker war, aber auch einer der prominentesten Experten über China. Er hat die Sprache gemeistert und hat viele Bände über die Geschichte der Naturwissenschaft in China geschrieben. Und er hat festgestellt, er hat jahrelang versucht eigentlich, eine naturalistische Erklärung der Tatsache, dass die Naturwissenschaft, wie sie wir im Westen verstehen, hat nicht entwickelt in China. Technologie hat sich entwickelt, aber die Naturwissenschaft als solche nicht. Und er wollte das erklären. Jahrelang hat er versucht, eine naturalistische Erklärung, konnte keine finden. Und als Marxist, er hat feststellen müssen und völlig zugegeben, dass der Unterschied war, dass in China hat die einheitliche Idee oder vereinigende Idee eines Schöpfers, der nicht nach beliebiger Art, sondern als Schöpfer und Organisator des Universums existiert, dass in China diese Idee hat gefehlt. Das heißt, der Aufstieg der modernen Naturwissenschaft ist zum Glauben an einen Schöpfer zurückzuführen. Das ist äußerst wichtig und ist Tatsache der Geschichte. Mein Kollege in Oxford, Professor Peter Harrison und vor ihm Professor John Brook, sind auch dieser Meinung, dass Glaube an einen Gott, eine sehr wichtige Rolle im Aufstieg der Naturwissenschaft gespielt hat. Und daher, als Christ, schäme ich mich nicht, wenn ich an die Geschichte der Naturwissenschaft denke. Vielleicht ein anderes Buch für diejenigen, die Englisch lesen können. Ich weiß nicht, ob das Buch in Deutsch zu finden ist. Ist Rodney Starks Buch für die Ehre Gottes, For the Glory of God. Ein sehr interessantes Buch über die, unter anderem über den Aufstieg der Naturwissenschaft. Und ein Nobelpreisträger, Melvin Calvin, hat geschrieben, wenn ich versuche zu finden, woher diese Idee kommt, dass das im Universum Ordnung zu erwarten ist, dann finde ich es in einer Idee von den Hebräern und später von den Christen überliefert in der Bibel. Das finde ich faszinierend von einem Nobelpreisträger für Biochemie. Und eigentlich als Nebenbemerkung hat Melvin Calvin später geschrieben, dass was er in der Naturwissenschaft gefunden hat, was die Ursprünge des Universums angeht, ist genau was zu erwarten wäre, wenn man nur die ersten Kapitel der Bibel hätte. Faszinierend, dass ein Nobelpreisträger so spricht. Also in der Geschichte, wir finden, dass die Idee eines Schöpfergottes eine Zentralrolle gespielt hat. Aber mehr. Diese Idee, dieser Grundbegriff ist die Grundlage einer Haltung. Ich könnte es so formulieren, weil Einstein es auch so formuliert hat, führte zu einem Grundglauben, und Einstein hat gesagt, er könnte sich keinen echten Naturwissenschaftler vorstellen, der diesen Glauben nicht besaß. Und was ist dieser Glaube? Das ist der Glaube an die Verständlichkeit des Alls durch den menschlichen Verstand. Das heißt, das Universum ist rational verständlich. Wir können es wenigstens teilweise verstehen. Das ist so ein Alltagsbegriff, dass die meisten von uns sind nicht klug genug wie Einstein zu sehen, dass es belohnenswert ist, das einfach zu merken. Wie ist es? Hier ist ein Mathematiker. Und sie denkt über das Universum hier in ihrem Verstand. Außerhalb von ihr ist das All. Sie entwickelt verschiedene Gleichungen. Und die Gleichungen passen irgendwie zum All außerhalb von ihr. Wie ist das möglich? Diese mathematische Verständlichkeit des Alls. Und Eugen Wigner, der den Nobelpreis für Physik gewonnen hat, hat einen sehr bekannten Artikel geschrieben in 1961, und dieses Artikel heißt The Unreasonable Effectiveness of Mathematics, die irrationale sozusagen, nicht zu erwartende Effektivität der Mathematik. Wie ist es, dass wir so weitgehend das All mathematisch erklären können? Also stellen wir diese Idee hier in der Mitte. Die Idee, das Universum ist zumindest teilweise vom menschlichen Verstand zugänglich. Wie passt das diesen beiden Weltanschauungen zusammen? Und hier ist vielleicht meine größte Einwand gegen den neuen Atheismus. Weil Richard Dawkins sagt zu mir, dass der Verstand ist das Gehirn. Es gibt nur Materielles. Und das Gehirn ist nur Produkt eines ungesteuerten, chaotischen Prozesses durch Zufall und Notwendigkeit. Und er sieht die Schwierigkeit. Wenn das eigentlich der Fall ist, warum sollte ich überhaupt an das glauben, was dieses Gerät aufwirft? Woher kommt der Begriff der Wahrheit selbst? Haldane, ein Chemiker, hat vor vielen Jahren gesagt, wenn meine Gedanken nur die zufälligen Bewegungen von Elementarteilchen in meinem Gehirn sind, warum sollte ich an meine Theorie glauben, insbesondere warum sollte ich glauben, dass mein Gehirn aus Atomen besteht? Das heißt, er sägt ab den Ast, worauf er sitzt. Mein größter Einwand gegen den euren Atheismus ist, dass er untergräbt die Grundlage der modernen Naturwissenschaft. Das heißt, gibt keine Gründe, keine Berechtigung für das allgemeine Vertrauen in unsere Fähigkeit, das All zu verstehen. Und dort ist ein Widerspruch, wie ein weltbekannter Philosoph Alvin Plantinga, und der ist jemand zu lesen, wenn man das verfolgen möchte, schreibt, Dawkins sieht nicht ein die Konsequenzen seiner Gedanken über den Ursprung des menschlichen Verstandes, weil wenn es wahr ist, könnten wir das nicht wissen. Weil es löst Verstand auf. Und mein Lehrer von Quantenphysik in Cambridge, der sehr berühmte Professor Sir John Polkinghorne, hat gesagt, letzten Endes diese Art Reduktionismus reduziert menschliche Gedanken auf einfach das, die Neurone und elektrische Aktivität unter den Neuronen im Gehirn. Und wenn das der Fall ist, würden wir es nicht wissen. Es löst Verstand auf. Auf der anderen Seite, Theismus und vor allem christlicher Theismus gibt uns Gründe zu erwarten, dass wir Naturwissenschaftler sein können. Und das ist in der Geschichte der Auflöser der modernen Wissenschaft. Einerseits sagt, dass es einen Gott gibt, der das All geschaffen hat. Und zweitens, dass Gott letzten Endes für den menschlichen Verstand auch verantwortlich ist. Und weil Gott ein Logos ist, dann passen die beiden genau zusammen. Das heißt, für mich gibt die christliche Lehre eine Grundlage und eine Erwartung, dass Naturwissenschaft gemacht werden kann. Dawkins und Co. sind Leute, die sehr oft die Bibel kritisieren, als ob die Bibel selbst gegen die Naturwissenschaft wäre. Keineswegs, ganz umgekehrt. Was faszinierend ist, ist, dass in Genesis lesen wir, dass Gott den Menschen die Aufgabe gegeben hat, die Tiere zu nennen. Und nennen ist eine Grundaufgabe von allen Naturwissenschaften, eigentlich von allen Disziplinen. Wenn wir alle Disziplinen, die hier in diesem Raum vertreten sind, aufzählen, dann kann ich garantieren, dass Sie in Ihrer Disziplin, Sie kennen Worte, die ich nicht kann, die ich nicht weiß. Und ich auch habe viele mathematische Begriffe, die Sie wahrscheinlich nicht wissen. Das heißt, das Nennen gehört zum Grunde der Naturwissenschaft. Und interessanterweise, in der Bibel hat Gott das ermutigt, dass wir das tun. Die Bibel ist nicht gegen die Naturwissenschaft. Natürlich nicht. Aber so viele Leute meinen, dass es ist. Also zusammenfassend sehe ich hier in dieser rationellen Erklärbarkeit des Universums, dass Theismus bei weitem besser erklärt die Situation als Atheismus. Und das bringt uns zu einer anderen Frage über Erklärungspotenzial oder Erklärbarkeit. Dawkins sehr oft vertritt die Position, nicht immer, des Scientismus. Scientismus ist ein eigenartiges Wort, das bedeutet letztlich, dass die Naturwissenschaft der einzige Weg zur Wahrheit sei. Peter Atkins, mein Kollege, Oxford Professor für physikalische Chemie, geht noch weiter als Dawkins. Alles ist erklärbar, naturwissenschaftlich, denkt er. Und so brauchen wir nichts anderes. Also, vielleicht ist es am besten, diese Haltung zu diskutieren anhand einer Aussage von Bertrand Russell, der Philosoph und Mathematiker, der bekannte Logiker, der gesagt hat, was die Naturwissenschaft nicht erklären kann, können die Menschen nicht wissen. Also ich bewundere ihn als Logiker, aber nicht hier. Bei weitem nicht hier. Denken wir darüber nach, an diesen Satz, an diese Aussage von Russell. Was die Naturwissenschaft nicht erklären kann, können die Menschen nicht wissen. Ist das ein Satz der Naturwissenschaft? Offensichtlich nicht. Also wir können es nicht wissen. So, wenn dieser Satz wahr ist, ist er falsch. Ist diese zu viel Logik für heute Vormittag? Das ist ein typisches Beispiel eines inkohärenten Satzes, der sich selbst widerspricht. Und wir merken das oft, wenn Leute alles relativisieren wollen, sie machen als ihre Ausnahme ihre Haltung. Wie der postmoderne Verfasser, der neben mir saß eines Tages in meinem College in Oxford. Ich muss euch diese kleine Geschichte erzählen als Auflockerung. Und er hat sein Buch mit sich. Und ich habe ihn gefragt wegen seines Buches, was ist das Thema Ihres Buches? Und er sagt, das Thema meines Buches ist, dass es gibt keine Intentionalität eines Verfassers. Das heißt, man kann nie wissen, was der Verfasser eines Buches zu sagen hat. Man kann von dem Buch machen, was man will. Oh, sagte ich, das ist faszinierend. Meinen Sie, wenn ich Ihr Buch lesen, das werde ich verstehen? Selbstverständlich, sagte er. Oh, sagte ich, so, Sie haben Intentionalität. Das war das Ende des Gesprächs. Er ist wütend geworden, aufgestanden und ging weg. Er hat nicht eingesehen, dass er ein absoluter Anspruch erhebt hat, dass es keine absoluten Ansprüche wären. Und das passiert oft in der Naturwissenschaft, wenn man zu weit geht. Die Aussage, dass die Naturwissenschaft alles erleuchten kann, ist an und für sich falsch, nicht nur logisch, aber das ist offensichtlich klar. Und Richard Dawkins hat ein paar Mal zugestanden, das gebe ich ihm zu, dass vor allem in der Ethik ist die Naturwissenschaft machtlos. Und wir werden dazu kommen heute Nachmittag. Zum Beispiel, die Naturwissenschaft kann mir sagen, dann wenn ich Cyanid im Tee meiner Großtante tue, dann wird sie einen sehr schlechten Nachmittag zumindest erfahren. Aber die Naturwissenschaft kann mir nicht sagen, ob ich das tun darf, um meine Hände auf ihr Apartment zu kriegen oder ihr Geld oder so weiter. Das heißt, die Naturwissenschaft ist hier neutral. Und es ist sehr wichtig, wie ein Nobelpreisträger, Sir Peter Medawar, der sehr bekannt ist in Oxford, ein Naturwissenschaftler, er hat gesagt, es ist sehr leicht zu sehen, dass die Naturwissenschaft Grenzen hat. Also das will ich jetzt betonen als Naturwissenschaftler. Die Naturwissenschaft hat Grenzen. Und er sagt, es ist sehr leicht, das zu sehen, einfach wenn man an die Fragen eines Kindes denkt. Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier? Die Naturwissenschaft ist nicht fähig, solche Fragen zu beantworten. Und Sir Peter Medawar hat gesagt, wir müssen woanders schauen. Wir müssen in die Religion und in die Philosophie schauen. Das heißt, meine lieben Leute, die Naturwissenschaft ist nicht gleichzusetzen mit Rationalität. Das ist ein Fehler, der so oft gemacht wird von den neuen Atheisten. Wenn es nicht naturwissenschaftlich ist, dann ist es nicht rationell. Aber das würde bedeuten sofort, dass die Hälfte der Fakultäten Salzburg-Universität sofort geschlossen werden müssten. Alle humanistischen Fakultäten müssten sofort geschlossen werden. Es ist wichtig zu sehen, ja, die Naturwissenschaft hat viel zu sagen, aber die Naturwissenschaft hat Grenzen, kann nicht alles erklären. Und diese Frage des Erklärens ist auch eine heikle Frage. Newton, als er sein Gesetz der Schwerkraft aufgestellt hat, hat nicht dabei gemeint, dass er Schwerkraft erklären könnte. Er hat ein Gesetz formuliert, das beschreiben könnte, was passiert, wenn man zwei Objekten von Massen M1 und M2 hätte, mit der Entfernung dazwischen von R, dass eine Kraft dazwischen war, das proportional war zu 1 über R im Quadrat und so weiter. Aber er hat nicht gemeint dabei, die Schwerkraft zu erklären. Und Wittgenstein hat das sehr deutlich einmal gesagt, dass die große Täuschung der Moderne ist, dass die Naturwissenschaft uns alles erklärt. Und er ging so weit, als zu sagen, die Naturwissenschaft beschreibt, sie erklärt gar nichts. Vielleicht ging er zu weit, aber es ist sehr wichtig zu sehen. Und zweitens, und hier kommen wir zu einem zweiten falschen Alternativ, das Dawkins und die neuen Atheisten uns anbieten. Und diese falsche Alternativ ist, dass entweder Gott oder Naturwissenschaft. Entweder Gott als Erklärung oder Naturwissenschaft als Erklärung. Das heißt, Gott ist ein Lückenbüßer. Ich kann es nicht erklären naturwissenschaftlich, so sage ich, Gott hat es gemacht. Das sind falsche Alternativen. Und vielleicht kann ich es anhand von Newton erläutern. Als Newton sein Gesetz der Schwerkraft entdeckt hat, hat er nicht gesagt, oh, ja, ich verstehe es jetzt, wie das alles passiert. Ich brauche Gott nicht mehr. Nein. Ganz im Gegenteil hat er gesagt, was für ein klugen Gott, der es so macht. Das heißt, er hat nicht die Verwechslung gemacht, die Dawkins so oft macht, zwischen Agens und Mechanismus. Agens Handelnder und Mechanismus. Das ist eine Verwechslung, die man immer wieder findet. Es gibt verschiedene Erklärungsebenen. Das heißt, Gott ist keine Erklärung im selben Sinne, als die Naturwissenschaft eine Erklärung ist. Manchmal illustriere ich an folgendes Beispiel. Sehr oft als Mathematiker sagt man zu mir, was denken Sie an das Gespräch vom Gespräch zwischen Napoleon und Laplace. Laplace, ein bekannter Mathematiker, hat ein Buch Celeste Mechanik geschrieben über die Bewegung der himmlischen Körper und so weiter und Projektilen und so. Und Napoleon hat dieses Buch geschaut und dann gesagt, und wo ist Gott in Ihren Gleichungen? Und Laplace hat geantwortet, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Ich brauche diese Hypothese nicht. Und er hat recht gehabt, natürlich. Wenn ich Vorträge über Algebra, über Differentialgleichungen oder was weiß ich in Oxford halte, dann erwähne ich Gott überhaupt nicht. Nein. Aber wenn die Frage von Napoleon zu Laplace gewesen wäre, wie ist es so, dass es ein Universum gibt, die nach diese Gesetze funktioniert, dann hätte er über Gott was sagen müssen, Aber das war nicht die Frage, und er hat eine Frage, er hat nicht die Frage beantwortet, die ihm nicht gestellt würde. Ich gebe ein moderneres Beispiel. Nehmen wir an, ich komme aus einem sehr primitiven Land, wie Irland zum Beispiel. Und ich komme nach Salzburg und ich habe nie ein Ford mit diesem Vierradgetriebe gesehen. Und ich sage zu Ihnen, was ist das? Das ist ein Ford. Ein Ford? Was ist dieser Begriff Ford? Ah, Ford, der ist ein Mensch. Henry Ford, ja, ja. Also, und dann sehe ich, wie dieser Vierradgetriebwagen klettert auf einen Berg hinter Salzburg, hier so schnell und steil. Und mit meinen großen irischen primitiven Augen schaue ich drauf und sage, oh Mensch, dieser Kerl Ford muss sehr stark sein, mit dieser Sache hinaufzulaufen. Und sie sagen zu mir, Mensch, Sie sind primitiv. Kommen Sie nach Salzburg. Und ich komme nach Salzburg und ich studiere Ingenieurwissenschaft 10 Jahre lang, bekomme letztlich mein Diplom. Und dann ich komme zu Ihnen und sage, Gott, es tut mir so leid. Ich war so primitiv damals. Ich dachte, stell dir mal vor, ich dachte, dass es einen Mensch namens Ford gab. Aber jetzt sehe ich, dass das ein Mythos war. Das ist primitives Denken. Wahrscheinlich, um die Iren zu unterdrücken oder sowas. Das ist primitives Denken, weil jetzt verstehe ich, dass dort in diesem Wagen gibt es einen Motor. Und ich verstehe noch mehr. Ich verstehe die Prinzipien, die Mechanismen, die Gesetze, die dahinter stehen. Ich brauche Ford nicht mehr. Was würden Sie davon denken? Falsche Alternative. Wenn man verstehen will, wie der Motor funktioniert, erwähnt man Ford nicht. Aber wenn man die Frage stellt, wie ist es, dass so ein Wagen überhaupt existiert? Was ist die Herkunft dieses Wagens? Dann muss man zurück und zurück und zurück gehen, bis man ins Verstand von Henry Ford landet. Ist das verständlich? Es ist eine Verwechslung, eine Darstellung von falschen Alternativen zu sagen, entweder Gott oder Naturwissenschaft. Man kann beides haben natürlich. Und ich habe zu Richard Dawkins in Oxford in unserem Debatte vor ein paar Wochen gesagt, siehst du es nicht als gefährlich, diese zwei Sachen gegenüberzustellen, Gott und Naturwissenschaft, weil manche Leute würden lieber Gott haben. Und dann, sie sind nicht mehr für die Naturwissenschaft, sondern dagegen. Es ist eine gefährliche, falsche Alternative, den Leuten anzubieten, Gott oder Naturwissenschaft. Das ist eine Verwechslung von Agens und Mechanismus. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Das heißt, es gibt doch gewisse Unterschiede hier, die wichtig sind. Die Naturwissenschaft behandelt hauptsächlich die Frage, wie oder warum im Sinne der Funktion. Was ist die Funktion dieses Teiles? Warum ist dieser Teil hier? Während die Theologie, wenn ich es so formulieren darf, behandelt die teleologische Frage, warum, das heißt, die Zwecksfrage, das ist so. Und aus diesem Grund denken manche Leute, der beste Ausweg aus dieser Situation ist sogenannter NOMA von Stephen Jay Gould. NOMA ist ein Akronym und steht für Non-Overlapping Magisteria. Das heißt nicht überlappende Magisteria. Magisterium ist eine Lehre. Und er meint so, man hat die Naturwissenschaft hier, christlicher Glaube sagen wir mal hier, und solange man sie weit voneinander entfernt hält, wunderbar. Und das klingt sehr gut, bis man die kleingedruckte Sache unten liest. Und im Kleindruck unten lautet es, die Naturwissenschaft behandelt die Wirklichkeit die Religion behandelt, Weihnachtsmann, Feen und so weiter und lauter Aberglaube und Fiktion. Das ist nicht gut genug. Was ich dazu sagen würde, ist, ja, weitgehend gibt es getrennte Noma, aber, vor allem im christlichen Glauben und in der Bibel selbst gibt es viele Stellen, wo über dieses Universum die Rede ist. Und dann müssen wir sehen die Frage von beiden Seiten. Okay, dann. Die Geschichte der Naturwissenschaft, die Erklärbarkeit anhand von der Naturwissenschaft des Alls, sitzen sehr eng verbunden mit Glauben an Gott. Und das dürfen wir überhaupt nicht vergessen. Und es ist sehr wichtig, das zu sehen. Aber ich möchte jetzt, weil die Zeit dahin eilt, zu einigen Kernbehauptungen der neuen Atheisten. Wir haben ein bisschen über Geschichte und Methodologie der Naturwissenschaft gesprochen. Was werden wir zu den Ergebnissen der Naturwissenschaft sagen? Und vor allem in der Physik und Kosmologie kommen wir zu der Frage der Feinabstimmung des Alls. In den letzten Jahren hat man festgestellt, dass die meisten der Grundkonstante der Physik sind fein abgestimmt. Das heißt, die müssen genau das sein, um ein Universum zu haben, wo Leben möglich ist. Und viele Bücher sind darüber geschrieben. Und Leute haben versucht, das zu erklären, weil es kommt zu Wahrscheinlichkeitsrechnungen, dass es höchst unwahrscheinlich ist, a priori, dass diese Feinabstimmung eintritt. Und was sind die möglichen Erklärungen? Die populärste Erklärung heutzutage ist, wieder mal ein falsches Alternativ anzubieten. Entweder sagt Mark Tegmark von Princeton, gibt es einen Schöpfer Gott, oder es gibt ein Multiversum. Und es gibt viele, viele Multiversen-Theorien, von der Vielwelttheorie der Quantenmechanik zu Ideen, dass es existiert alle möglichen Universen, die es geben kann. Und so ist es keine Überraschung, dass dieses Universum gibt, weil alle Universen gibt sowieso, die es geben kann. Und vielleicht wollen Sie das diskutieren in der Fragezeit. Ich möchte nur ein paar generelle Bemerkungen hier machen. Erstens, es geht um ein falsches Alternativ. Wenn es einen Gott gibt, dann kann er mehr als ein Universum schaffen. Die Idee eines Multiverses schließt Gott absolut nicht aus. Und ich muss Ihnen sagen, dass neulich ein sehr schöner Artikel von diesem führenden Philosoph Alvin Plantinga erschienen ist. Und er sagt, wenn wir glauben, dass alle logischen möglichen Universen existieren, die existieren können, dann, weil die neuen Atheisten zugeben, dass Gott logisch möglich ist, aber höchst unwahrscheinlich, muss es ein Universum geben, wo Gott existiert. Aber weil Gott omnipotent ist, dann gibt es nur ein Universum, dieses. So, Sie können darüber nachdenken. Dieser Begriff des Multiversums ist mit vielen Schwierigkeiten befrachtet. Und die größte Schwierigkeit ist, von allen Seiten zugegeben, wir können keine Indizien, keine Hinweise, keine Belege der Existenz dieser Multiversen finden oder sehen, prinzipiell nicht. Also das ist eine Seite. Aber ich möchte zu Dawkins Buch wiederkommen. Weil er erwähnt dieses bekannte anthropische Prinzip. Es gibt verschiedene Formulierungen des anthropischen Prinzips. Schwach und stark und unterschiedlich im schwachen Bereich auf. Aber die Grundidee, wie Dawkins es verwendet, ist, wir sollten nicht überrascht sein, uns in einem solchen Universum wie dieses zu befinden, weil dies ist die einzige Art Universum, wo wir uns möglicherweise befinden können. Haben Sie das begriffen? Das heißt, diese Feinabstimmung des Universums sollte uns nicht überraschen, weil es die einzige Sorte des Universums ist, wo wir uns befinden können. Und so stellt er wieder mal ein falsches Alternativ. Entweder Gott oder das anthropische Prinzip. Aber er hat eine Grundregel der Logik total außer Acht gelassen, dass eine notwendige Bedingung ist nicht immer hinreichend. Um ein Diplom an der Salzburger Universität zu bekommen, ist es notwendig, einen Platz in der Universität zu bekommen. Aber wie manche traurige Studenten lernen, es ist nicht hinreichend. Das anthropische Prinzip von Dawkins formuliert, ist genau das, das eine Erklärung verlangt. Es ist offensichtlich klar, dass wir befinden uns in einem Universum, wo wir möglich sind. Ich meine, das ist total klar. Aber das antwortet bei weitem nicht, warum dieses Universum existiert und wie es dazu gekommen ist, dass wir Menschen sich dort befinden. Und Dawkins sagt, hier ist es klar, das anthropische Prinzip erklärt alles, erklärt nichts. Es ist wieder mal ein philosophischer Falschschritt, falsche Alternative. Aber jetzt, das bringt mich zum Grundargument von Buch Gotteswahn. Der Kernargument, und das hat mich so überrascht, weil ich dieses Argument schon mehrmals in Russland gehört habe. Das Argument hat zwei Teile. Erstens, Gott ist unwahrscheinlich. Zweitens, er ist unwahrscheinlich kompliziert. Und drittens, weil er unwahrscheinlich kompliziert ist, ist er keine Erklärung. Weil wenn wir zum Beispiel das All, die Existenz des Alls anhand von Gott erklären wollen, dann ist das keine Erklärung, weil Gott per Definition ist komplizierter als das, was wir durch ihn erklären wollen. Und eine Erklärung, die komplizierter ist als das, was zu erklären ist, ist keine Erklärung. Viertens, wenn das nicht genug wäre, viertens, wenn wir sagen oder behaupten, dass Gott das All geschaffen habe, dann ist es berechtigt, die Frage zu stellen, wer hat Gott geschaffen? Also das ist der Fragekomplex, das sitzt im Herz der Argumentation vom Gotteswahn. Also erstes, Gott ist unwahrscheinlich komplex und er entwickelt verschiedene Argumente über Wahrscheinlichkeit. Aber die Frage ist nicht, wie komplex ist Gott? Und daher wie unwahrscheinlich. Die Frage ist, ist Gott aktuell oder nicht? Ich habe zu Richard Dawkins gesagt, Richard, Sie sind sehr komplex, aber Sie existieren. A priori ist es nicht zu erwarten, dass Sie existieren, aber Sie existieren doch. Das heißt, die Frage ist nicht, ob Richard Dawkins komplex ist, sondern ob es Indizien gibt, ob er existiert oder nicht. Das ist meine erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist, Gott ist komplexer als das, was wir erklären. Ich habe auch zu Dawkins gesagt, ich kaufe ein Buch. Dieses Buch trägt den Titel Der Gotteswahn. Sehr kompliziertes Buch mit vielen Seiten, vielen Wörtern. Und ich versuche zu erklären, was hinter diesem Buch steht. Und ich stelle fest, nach langer Untersuchung, dass hinter diesem Buch steht Richard Dawkins, der viel komplexer ist als das Buch. Und so ist das natürlich keine Erklärung. Ja, Sie sehen, die Logik ist klar. Es ist keine Erklärung, weil er komplexer ist als das Buch, das durch ihn zu erklären wäre. Das ist Quatsch. Und was so interessant ist, wenn wir ein Buch sehen, wie Gottes Wahn oder was weiß ich, sofort, intuitiv, sagen wir, die Erklärung ist komplexer als das Buch selbst. Ein menschlicher Verstand. Das finde ich faszinierend. Dawkins ist überzeugt, dass Erklärung als solche, um glaubwürdig zu sein, muss mit simpel zu komplex gehen. Aber Moment mal, in der Naturwissenschaft, wenn ich etwas Einfaches tue, ja, wir können das beschreiben mit Newtonsensatz. Mit Newton-Satz, das ist schwer genug für einige Leute. Aber wenn ich sage, dass das hat mit einer Verkrümmung in Raumzeit zu tun, das ist noch komplexer, nicht wahr? Aber es ist viel näher zur Wahrheit, wie Einstein es formuliert hat. Und das könnte sein, dass das bei weitem nicht die ganze Erklärung ist. Das heißt, oft in der Physik, die Erklärungen sind äußerst kompliziert. Quantenelektrodynamik ist nicht einfach, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber die Naturwissenschaftler glauben daran, nicht weil es einfach ist, es ist nicht einfach, sondern weil es ein Erklärungspotenzial hat. Einstein hat mal gesagt, halte die Dinge einfach, aber nur so einfach wie nötig. Und Quantenmechanik, Quantenelektrodynamik und so weiter sind sehr komplizierte Dinge. Richard Feynman, der Nobelpreiser, sagt ganz einfach, niemand versteht Quantenmechanik. Aber das funktioniert. Also das ist eine Bemerkung in diese Richtung. Aber eine zweite Bemerkung ist vielleicht auch einleuchtend. Dawkins Buch führt auf Richard Dawkins. Sofort, intuitiv, eine Intelligenz. Aber noch einfacher, wir brauchen Dawkins Buch nicht, wir können es viel einfacher formulieren. Sagen wir mal, dass wir gehen in eine Höhle in China mit einer Archäologin. Und auf der Wand, wir sehen diese zwei Zeichen gekratzt an der Wand. Und ich merke sie nicht, weil ich so ein primitiver Irre bin. Ich merke das gar nichts. Aber sie kommt und sagt, menschliche Intelligenz. Und ich sage, du bist verrückt. Das sind nur zwei kleine Striche gekratzt. Und sie behaupten, dass ein menschliche Intelligenz, aber das ist keine Erklärung, weil ein menschliche Intelligenz ist viel komplizierter als diese zwei. Nicht wahr? Und sie sagt, das ist so primitiv. Kennen Sie kein Chinesisch? Weil das chinesische Wort Ren ist, bedeutet ein Mensch. Und wenn ich das sehe, wie reagieren Sie? Oh, das ist eine Lückenbüßer-Erklärung. Die sagen, dass ein Mensch dahinter steht, weil sie das nicht verstehen. Nein, sie sagt, dass ein Mensch dahinter steht, weil sie es versteht. Aha. Das heißt, die Semiotik, die Tatsache, dass dieses Zeichen Sinn trägt, ist ein Hinweis auf Intelligenz sofort, auch wenn es nur zwei gekratzte Zeichen ist. Und dann fängt die Zauberei an. Und in einem Nu verwechselt sie sich in einer Oxfordsche Mikrobiologin. Und ich gehe mit ihr im Labor und ich sehe im Labor ein Zaubermikroskop. Und ich gucke in diesem Mikroskop und plötzlich sehe ich ein Doppelhelix, der sich entfaltet. Und ich merke dann von den Seiten dieser Doppelhelix, so ich merke etwas Zauberhaftes, diese Buchstaben erscheinen. In einer unwahrscheinlich langen Kette. Und ich sage, was ist das? Weil ich natürlich nicht weiß, was ihre. Und sie sagt, das sind Codone. Codone. Das kodiert für etwas. Ja, diese Buchstaben sind die vier Buchstaben eines genetischen Alphabets. Und sie schauen auf das menschliche Genom. Oh, sage ich. Codone. Das kodiert für etwas. Das hat eine semiotische Dimension. Ja, es kodiert für die Proteine. Oh, woraus die Zelle besteht. Diese Nanomaschinen. Interessant. Und was ist das? Das ist wie ein Computerprogramm. Wie groß ist dieses Programm? 3,5 Billionen Buchstaben. 10 hoch 9 mal 3,5. Oh, interessant. Und was ist die Ursache letztlich? Oh, Zufall und Notwendigkeit. Moment. Habe ich das richtig gehört? Wir waren vor 2 Minuten in einer Höhle in China und sie haben 2 gekratzte Zeichen an einem Stein gesehen. Sofort, haben sie mir gesagt zumindest. Weil das semiotisch ist, muss dahinter eine Intelligenz stehen. Und hier sind 3,5 Milliarden Buchstaben in der richtigen Reihenfolge mit einer semiotischen Dimension. Und das ist bloß Zufall und Notwendigkeit. Finde ich sehr interessant. Als Gesprächsthema in einem Oxfordschen Raum, wo ich sehr oft zu meinen Kollegen diese kleine Gedankenexperiment mache. Etwas zum Überlegen. Nun, zum Schluss hier, die Frage von Gott. Wenn wir sagen, dass Gott das Universum geschaffen hat, dann sind wir berechtigt, die Frage zu stellen, wer hat den Schöpfer geschaffen? Und so in eine unendliche Kette rückwärts. Sagt Dawkins. In Russland, sehr oft, vor allem in den frühen 90er Jahren, habe ich sehr oft diese Frage gestellt bekommen. Wer hat Gott geschaffen? Also, die erste Bemerkung ist, wenn man die Frage stellt, wer hat Gott geschaffen, das beweist sofort, dass man an einen geschaffenen Gott denkt. Wenn Richard Dawkins ein anderes Buch geschrieben hat, der geschaffene Gotteswahn, hätte er sehr wenig Geld verdient dabei. Weil die meisten von uns haben schon vor Jahren geschaffenen Götter abgelehnt. Die sind Abgötter, Idolen. Geschaffene Götter sind Idolen. Wenn man die Frage, wer hat Gott geschaffen, aufstellt, hör mich gut zu, das bedeutet per Definition, dass der Gott, der in Frage kommt, ist ein geschaffener Gott. Aber der ganze Punkt, zum Beispiel aus meiner christlichen Sicht, ist, dass Gott nicht geschaffen ist. Der ist ewig. Und das können wir vielleicht am besten erleuchten durch ein altes Gespräch unter den Griechen. Die Griechen haben sich sehr interessiert dafür. Gibt es etwas Ewiges, das immer existiert hat und immer wird existieren? Was sind die Dinge, die ewig sind? Und was sind die Dinge, die geworden sind? Und vielleicht kann man das am besten sehen im Text von Johannes Evangelium, ganz am Anfang. Im Anfang war das Wort, Logos. Das Wort war mit Gott, das Wort war Gott. Das bedeutet, das Wort Gott hat für ewig existiert. Dann der zweite Satz. Alles wurde durch dasselbe. Das heißt, das Universum wurde. Und hier ist dieser Unterschied. Gott war. Das Universum wurde. Das heißt, die gehören zu völlig unterschiedlichen Kategorien. Gott ist ewig. Das Universum ist nicht ewig. Und so die Frage ist, Dawkins sagt, wer hat Gott geschafft? Das zeigt zunächst einmal, dass er an einen geschaffenen Gott denkt und wir brauchen ihn nicht, um das abzuschaffen. Zweitens, es bedeutet, dass offensichtlich er an nichts Ewiges glaubt. Und sehr oft in Russland hat man zu mir gesagt, ha, wer hat Gott geschaffen? Oh, Sie glauben an nichts Ewiges. Sagen Sie mal etwas über die Materie. Oh, sie ist ewig. Oh, wirklich? Oh, Sie glauben doch an etwas Ewiges, die Materie oder Energie. Ah, was, wo ist Ihr Problem dann? Ist es, dass Sie an ewige Materie glauben, aber nicht an eine ewige Person? Aber der Begriff des Ewigen haben Sie nicht abgelehnt. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite ist vielleicht wichtiger. Und ich habe es zu Richard Dawkins gesagt in Oxford. Richard? Du fragst mich, wer hat Gott geschaffen? Also, ich stelle dieselbe Frage. Sie glauben, dass das Universum dich geschaffen hat. So bin ich auf Ihre Logik berechtigt, die Frage zu stellen, und wer hat das Universum geschaffen? Wer hat deinen Schöpfer geschaffen? Das ist dieselbe Frage. Aber er gestattet diese Frage nicht. Niemand hat die Welt geschaffen. Es ist einfach plötzlich da. Das ist kindisches Argument. Letzten Endes, alle Fragestellungen kommen zu einem Ende. Und entweder endet man mit Materie und Energie oder mit Gott. Und die Frage ist, welches ist vernünftiger? Dieses kindische Argument, das Kernargument, das hat mich so erschüttert, das zu finden. Ich hatte das nicht erwartet. Dieses Argument, ganz im Kern dieses Buches, das eigentlich letzten Endes kein Argument ist. Es geht um die Urwirklichkeit, die Grundfrage dieser Weltanschauungen. Gott als die Urwirklichkeit oder das Universum, die Materie, Multiversum, Energie, was immer, als Urwirklichkeit. Nur die beiden. Und es ist für uns zwischen den beiden zu unterscheiden. Also, es gibt sehr viel mehr über diese Thematik zu sagen. Und daher habe ich ein Buch darüber geschrieben. Und Sie können in einem Monat eine neue Ausgabe, nicht bloß Auflage, sondern Ausgabe dieses Buches bekommen. Unter dem Namen hat die Wissenschaft Gott begraben. Aber ich ende mit einer kurzen Geschichte, die vielleicht illustriert etwas über diese Thematik. Die Debatte mit Dawkins, das im Oktober stattfand dieses Jahres, fand statt in einem ikonischen Ort, nicht in einem Hörsaal, sondern in einem Museum. Und wie Sie sehen werden, wenn der Film herauskommt, ich hoffe bald, werden Sie sehen, dass Dawkins und ich saßen auf Stühle unter einem massiven Skelett eines Tyrannosaurus Rex. Und 500 Zuhörer waren ringsum unter den Objekten in diesem sehr berühmten Museum. Museum für die Geschichte der Naturwissenschaft. Ein naturwissenschaftliches Museum. Geologie und lebendige Wesen und so weiter. Ikonisch, weil Ausgerechnet dort gab es eine andere Debatte in 1860. Eine Debatte zwischen Thomas Henry Huxley, der bekannte Wissenschaftler und Atheist, und Bischof Samuel Wilberforce. Und die Debatte lief über Darwins vor einem Jahr publizierten, ein Jahr vorher publizierten Herkunft der Spezies. Und diese Debatte ist ikonisch, weil sie gilt als ein Indiz dafür, dass die Naturwissenschaft hat über die Religion gesiegt und der bekannte Wissenschaftler Thomas Henry Huxley hat den armen Theologen Bischof Wilberforce niedergeschmettert mit naturwissenschaftlichen Argumenten, während der Bischof einfach theologische Argumente benutzt hat. Das ist ein Mythos von Anfang zu Ende. Meine Freunde John Brook und Peter Harrison und andere haben tiefgreifende Natur als Historiker der Naturwissenschaften bewiesen, dass das Gegenteil der Fall war. Und dass man dieses Ereignis und auch, darf ich nebenbei bemerken, das Ereignis zwischen Galileo und der katholischen Kirche, man kann keine dieser beiden Ereignisse benutzen, um eine Konkurrenz zwischen Naturwissenschaft und Glaube an Gott zu belegen. Die haben auch über Galileo weitgehend geschrieben. Aber was eigentlich passiert ist, wenn man liest, was der Bischof eigentlich sagte, und ich habe es gelesen, man sieht ganz von vornherein, er sagte, ich werde keine nicht-naturwissenschaftlichen Argumente verwenden. Es ist naturwissenschaftlich von Anfang zu Ende. Und Darwin hat darüber kommentiert, er hat alle Schwächen in meiner Theorie entdeckt, es ist ungemein brillant, was er geschrieben hat. Und die Berichte des Tages, die wenige, die existieren, sagen, dass das Ergebnis war mehr oder weniger 1:1 oder 0:0. Das heißt, man kann dieses Ereignis nicht verwenden in der mythologischen Art, wie sie oft verwendet ist. Aber es war ausgerechnet dort, dass wir unsere Debatte in 2008 im Oktober gehalten haben. Und als ich hineingegangen bin, 10 Minuten vor der Debatte, das war voll, und ich habe plötzlich gedacht, es gibt etwas an dieses Gebäude. Das heißt, der Grund, warum dieses Gebäude überhaupt entstanden ist. Und ich versuchte über die Tür etwas zu lesen, es war sehr dunkel, ich konnte nicht sehen, ob irgendwas geschrieben würde in Latein oder nicht. Ich habe sämtliche Mitarbeiter im Museum gefragt, niemand wusste was. Aber in der Debatte selbst habe ich mich gewagt, trotzdem etwas zu sagen. Und ich sagte zu Richard, und dieses Gebäude, soweit ich weiß, worin wir jetzt sitzen, ist zu der Ehre Gottes gewidmet. Nein, sagt er, keineswegs. Und er hat ein Büro jahrelang in diesem Museum gehabt. Hinterher haben wir die Wahrheit entdeckt. Nicht nur ist dieses Gebäude der Ehre von Gott gewidmet, sondern ist von einem Professor für Medizin, Sir Henry Acland, gebaut, um das Unwissen des Volkes zu beseitigen, weil sie die Majestät Gottes Werke nicht verstehen. Das waren die Gründe. Aber was noch interessanter und sehr ironisch ist, die Bezahlung, das Geld für das Museum, woher kam das? Von Oxford Universitätsverlag. Und aus welchem Fond? Aus der Fond für das Drücken von Bibeln. Und so, das ist so ein schönes Bild für einen Zusammenschluss zwischen Naturwissenschaft und Glauben. Und wenn Sie sehen wollen, was die Zeitungen und so weiter darüber gesagt haben, dann können Sie überall im Internet schauen, vor allem in Spectator Online, wo einige Schriftsteller über diese Debatte berichtet. Meine Zusammenfassung ist sehr einfach. Die neuen Atheisten behaupten, die Naturwissenschaft Gott geschlachtet zu haben. Völlig falsch, meiner Meinung nach. Ganz im Gegenteil. Die Naturwissenschaft kann uns nicht alles über Gott, bei weitem nicht alles über Gott sagen. Aber es gibt Spuren des Schöpfers in der Natur. Das ist zu erwarten vom Neuen Testament zumindest. Und ich sehe nicht bloß in den Ergebnissen der Naturwissenschaft, sondern viel wichtiger vielleicht, in der bloßen Tatsache, dass wir mit unserem Verstand Naturwissenschaft betreiben können, in der Art und Weise und in der Natur der Voraussetzungen, die hinter jedem Naturwissenschaftler stehen, sehe ich deutliche Indizien, dass diese Welt von einer höheren Intelligenz, von einem Schöpfergott nicht nur geschaffen worden ist, sondern getragen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank. Es ist jetzt der Nachmittag, wo man immer unter Versuchung steht, mit geschlossenen Augen zuzuhören. Und das kann ich sehr gut nachempfinden. Bitte schnarchen Sie nicht. Die Logik der neuen Atheisten ist erstens, dass die Religion aller Religionen gefährlich ist, muss ausgerottet werden. Die Naturwissenschaft ist in der Lage, das zu tun. Aber dann, wenn ein moralisches, ethisches Vakuum entsteht, kann die Naturwissenschaft oder etwas anderes dieses Vakuum füllen. Und wir haben schon einen Anlauf zumindest zu den ersten zwei Bereichen gemacht. Ich habe gesagt, ja, die Religion kann gefährlich sein, aber so auch kann andere Ideologien wie der Atheismus. Und man muss beide Seiten auch von der geschichtlichen Standpunkt betrachten. Dann haben wir etwas über die Naturwissenschaft gesagt. Und ich habe versucht zu zeigen, dass Naturwissenschaft und Theologie keine Gegensätze sind, sondern ganz im Gegenteil. Von der Geschichte, vom Wesen der Naturwissenschaft selbst, dass es Hinweise gibt aus der Natur, die zu einer dahinterstehenden, intelligenten Gott führen. Und vielleicht ein kleines Coda als Anfang dieses Nachmittages. Richard Dawkins gilt als der bekannteste Atheist der Welt zurzeit. Er hat einen Vorgänger gehabt. Sein Vorgänger war Anthony Flew, ein sehr bekannter Philosoph, der als Experte gilt über David Hume, dieser bekannte Aufklärungsphilosoph aus Schottland. Und jahrelang galt Anthony Flew als der Leiter der Atheisten in der Welt. Er ist jetzt alt geworden und ich hatte ein sehr faszinierendes Gespräch mit ihm neulich, wo er mir beschrieben hat, wie er Deist geworden ist. Das heißt, er hat den Atheismus aufgegeben und er glaubt jetzt an irgendeinen Gott, der für das All letzten Endes zumindest am Anfang verantwortlich war. Er ist nicht so weit, sich selbst als Theist zu beschreiben, aber er sagt, ich bin Deist geworden. Aber was äußerst interessant ist, warum er Deist geworden ist. Der Grund, den er selber gibt in seinem neulich und faszinierenden Buch Es gibt einen Gott, ist die Art und das Wesen der Komplexität des Lebens selbst. Das heißt im Grunde genommen die Natur der Komplexität von DNS. Und so er kam dazu zum Schluss, dass es einen Gott gibt. Richard Dawkins und die neuen Atheisten haben sehr scharf auf diese Aussage von Anthony Flew reagiert. Ich kann mich gut erinnern an den Tag, wo es war eine Zeitungsansage über Anthony Flew und ich ging in mein College und ein Freund von mir ist ein sehr bekannter Atheist und Philosoph der Naturwissenschaft. Und ich habe einfach gesagt, Anthony Flew. Und mein Freund hat gesagt, ja, ein sehr gelehrter Mann. Und dann habe ich gesagt, er ist Deist geworden. Ah, Alterserscheinung. Und Anthony Flew selbst, obwohl er alt ist, in seinem Denken, in seinem Buch ist es klar, dass Alterserscheinungen sind nicht der Grund dafür. Und Dawkins hat Ähnliches in seinem Buch Gottes Wahn erwähnt. Und daher war Anthony Flew nicht so froh mit Richard Dawkins. Aber was uns alle erstaunt hat, vor ein paar Wochen in Oxford bei dieser Debatte mit Dawkins, ist, dass in seinen ersten paar Sätzen hat Dawkins Folgendes gesagt. Zu meinem Erstaunen, er hat gesagt, man kann gut argumentieren für Deismus. Die Presse hat das aufgenommen, wie Sie lesen können. Aber was ich dabei so faszinierend gefunden hat, ist, dass wenn das der Fall ist, wenn Dawkins meint, dass ein gutes Argument für Deismus gemacht werden kann, dann fällt sein Kernargument im Gotteswahn wie ein Kartenhaus zusammen. Wir erinnern uns heute Vormittag, das Kernargument ist, etwas durch Gott zu erklären ist Quatsch, weil Gott komplizierter ist als das, was zu erklären wäre. Aber wenn Deismus wahr ist, ist das genau, was Deismus sagt. Es gibt einen intelligenten Gott, der für die Kompliziertheit des Alls und so weiter verantwortlich ist. Dawkins im Internet anscheinend meint, er hätte das nicht gesagt und so weiter und so fort, aber wir haben es alle gehört und der DVD wird das alles zum Tageslicht mit der Zeit bringen. Aber es ist so interessant, das von ihm zu hören, hat mich überrascht und alle Anwesenden überrascht. Nur als Coda zu dem heutigen zweiten Vortrag. Diese Konferenz, die stattfand in Amerika vor einigen Jahren, vor 2 oder 3 Jahren in La Jolla, über die Frage, soll die Naturwissenschaft Religion ersetzen und wenn, dann mit was und wie sollen wir die Frage der Ethik lösen, hat sehr viel Interesse provoziert. Weil für alle Menschen ist das heutzutage ein sehr aktuelles Thema. Wo können wir eine Basis für Ethik, für Normen, für moralische Werte finden? Auf dem Grabstein von Immanuel Kant, der vorhin erwähnt wurde, heißt es, und ich übersetze leider aus dem Englischen hier, 2 Dinge erfüllen den Verstand mit immer neu und zunehmend Anbetung. Die Gestirne oder das Sternenhimmel oberhalb von mir und das moralische Gesetz innerhalb von mir. Diese waren die 2 Dinge, die für Kant überzeugend waren von der Existenz Gottes. Ich erwähne das, weil so oft, auch in philosophischen Vorträgen, wird Kant zitiert, als ob er Atheist wäre. Das ist nicht der Fall. So, die Frage ist, wenn die Sterne der Himmel spricht nicht von Gott und es keinen Gott gibt, woher die moralischen Werte? Und die Situation ist kompliziert in einer von Postmodernismus geprägten europäischen Gesellschaft. Weil wir haben hier eine offensichtliche Spannung zwischen einem Relativismus und zwischen der Tatsache, dass die neuen Atheisten zum Beispiel und ich zum Beispiel, wir glauben, dass es absolute Werte geben kann. Dawkins meint, dass es schwierig ist, absolute Werte zu finden ohne die Religion. Und es ist wichtig zu sehen, dass die meisten von uns haben eine gewisse Absolutheitsgrenze. Ich bin in meinem Leben nie einem Menschen begegnet, der meint, dass es gut ist, Kinder zu foltern, zum Beispiel. Das heißt, es gewisse Dinge, die wir für absolut richtig halten und absolut falsch, ganz abgesehen von unserer Weltanschauung, Atheist, Christ, Buddhist, was weiß ich noch. Und das wird eine Rolle spielen, etwas später in unserer Überlegung. Auch ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass obwohl wir oft die Postmoderne betonen, die meisten von uns sind in den meisten von uns aufgewerteten Bereichen unseres Lebens keine Postmoderne sind. Wenn es zu meinem Bankkonto kommt, bin ich kein Postmoderne. Ich gehe in die Bank und ich sage, meine Wahrheit ist, dass ich 10.000 Euro plus habe. Und der Bankmanager sagt, meine Wahrheit ist, dass sie 15.000 minus sind. Ah, das ist ihre Wahrheit. Wirklich? Niemand von uns denkt so. Das heißt, es gibt sehr viele unsere Bereiche unseres Lebens, wo wir an Wahrheit glauben. Zum Beispiel, Sie sind alle da. Sie erwarteten einen Vortrag um 2:30. Sie glaubten an die Wahrheit, dass ein Vortrag stattfinden würde. Ein Freund von mir hat es so geprägt, es ist nicht ganz richtig, dass die meisten Menschen sind nur Postmoderne in den Bereichen, die sie für nicht wichtig halten. Und oft dieses Bereich ist der Bereich der Ethik und Moralität. In allen Bereichen, die wir für wichtig halten, glauben wir an Wahrheit. Wir klettern den Matterhorn hinauf als Bergsteiger. Wir sind nicht postmodern, wenn es zur Stärke des Seiles kommt. Sicher nicht. Und so ist es wichtig, Gleichgewicht hier zu finden und darüber nachzudenken, sind wir eigentlich Relativisten oder sind wir es nicht? Und die Frage, die durch die neuen Atheisten und anderen aufgeworfen ist, ob Gott nötig ist, um eine Ethik zu gründen. Und es ist sehr wichtig, die genaue Fragestellung zu merken. Gleichgewicht hier zu finden und darüber nachzudenken, sind wir eigentlich Relativisten oder sind wir es nicht? Und die Frage, die durch die neuen Atheisten und anderen aufgeworfen ist, ob Gott nötig ist, um eine Ethik zu gründen. Und Es ist sehr wichtig, die genaue Fragestellung zu merken. Es ist nicht, dass Atheisten sich nicht benehmen können. Manchmal, wenn ich über dieses Thema einen Vortrag halte, die erste Frage ist, glauben Sie, Herr Lennox, dass ein Atheist sich gut benehmen kann? Das beweist mir, dass der Zuhörer hat den Vortrag überhaupt nicht verstanden. Und ich erwähne das im Zusammenhang mit der bekannten Aussage von Dostoevsky, «Если Бога нет, то и все позволен». Wenn Gott nicht existiert, dann ist alles erlaubt. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Die erste Bemerkung ist, dass dabei hat Dostoevsky nicht gemeint, dass Atheisten nicht gut sein können. Ganz im Gegenteil. Und manchmal muss ich bekennen, dass meine atheistischen Freunde mich schämen durch ihr gutes Benehmen. Weil wie ich bald zum Tage bringen möchte, ist die Tatsache, dass alle von uns, unabhängig von Weltanschauung, einen moralischen Kompass innerhalb von uns haben. In Dawkins Buch wird zitiert die Arbeit von einem Mark Hauser in diese ethischen Fragen. Und Dawkins zitiert diese Arbeit zu beweisen, dass Gott nicht nötig ist für Ethik. Und das Argument lautet folgendermaßen. Mark Hauser hat Umfragen gemacht, sehr weitgehende Umfragen mit moralischen Fragen. Und eine sehr bekannte Frage, die er benutzt hat, ist die Frage der zwei Bahngleisen. Hier ist eine Eisenbahn und der Zug kommt sehr rasch und schnell und ich stehe bei der Weichstelle. Und ich habe die Verantwortung entweder auf Gleis A oder Gleis B. Das Problem ist, auf Gleis A sehe ich in der Ferne, ist ein Bus gestrandet mit 70 Kindern drin. Auf Gleis B ist ein alter Mann mit seinem Kuh gestrandet. Und so, hier habe ich die Wahl. Ich muss entweder Gleis A oder Gleis B. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Was tue ich? Und weltweit, Atheisten, Theisten, Nichtgläubige, alle ethnische Gruppe, die meisten Menschen sagen Gleis B. Das heißt, der alte Mann und nicht die 70 Kinder. Und so, sagt Hauser, es ist eindeutig klar. Das Ergebnis ist, wir brauchen Gott überhaupt nicht, um solche moralische Entscheidungen zu machen. Ich mache zunächst einmal folgende Bemerkung. Die Tatsache, dass alle Menschen mehr oder weniger, wenn sie nicht verrückt sind, die erste Wahl treffen, wird begründet in der Bibel selbst. Weil die Grundbehauptung hier, eigentlich der drei monotheistischen Religionen, ist, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Ob er an Gott glaubt oder nicht. Und wenn das der Fall ist, würde man dann erwarten, dass überall in der Welt die Menschen würden mehr oder weniger dieselbe Entscheidung treffen. Wenn alles beliebig wäre, dann würde man vielleicht erwarten in isolierten Stämmen und so weiter, dass es ganz unterschiedlich wäre, aber man stellt das nicht fest. So im Gegensatz zu Hauser, das bestätigt die Tatsache, soweit ich das sehen kann, was zu erwarten ist, wenn die Bibel wahr hat. Hausers Arbeit beweist nicht mehr als das. Die Menschen sind ausgestattet mit einem moralischen Kompass. Und darüber hinaus ist diese Beobachtung in einer multikulturellen, pluralistischen Europa sehr wichtig, obwohl das ein anderes Thema ist. Das heißt, gerade weil wir diese moralische und ethische Normen in gemeinsam haben, abgesehen von Weltanschauung, ist eine Grundlage, wo wir miteinander arbeiten können, um Werte zu bewahren, die seit Jahren unter uns sind. Das Problem dabei ist, wie zu zeigen ist, dass einige Weltanschauungen unterstützen diese Werte. Andere Weltanschauungen wie der neue Atheismus untergraben diese Werte. Und das Problem ist in unserer modernen europäischen Gesellschaft, dass die Werte, die zu uns vom Wurzel des judeo-christlichen Lehre kommen, die werden durch den neuen Atheismus eigentlich untergraben mit den Konsequenzen, die wir in unserer Gesellschaft sehr deutlich sehen. Und ich möchte über diese Thematik gewisse Dinge sprechen. Also die Frage ist nicht, ob Atheisten sich gut benehmen können. Dort gibt es keine Frage. Die Frage ist tiefer, ist, wo ist eine Basis, eine Rechtfertigung für moralische Werte in diesem neuen Atheismus zu finden. Traditionell, wie ich in meiner Einleitungsrede gesagt habe, traditionell ist Gott der Basis der Ethik in Europa. Und ich habe Jürgen Habermas zitiert, der als methodologischer Atheist, sicher spricht er als kein Christ, aber er sieht eindeutig klar, dass die Wurzel unserer Ethik, unserer Freiheit, unserer Menschenrechte kommen alle vom Christentum. Alles andere, wie er sagt, ist postmoderne Gerede und Geschwätz. Wir haben keine anderen Optionen. Und so, hier sind die neuen Atheisten und sie sagen, nein, 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 wir können diese Werte beibehalten, die die gut sind, aber ohne Rücksicht auf Gott. Und dadurch taucht die Frage auf. Die neuen Atheisten sind wütend gegen Gott. Und ihre Kritik von Religion und Gott ist vor allem nicht bloß eine naturwissenschaftliche Kritik, das ist eine Seite, sondern ist eine moralische Kritik. Und das ist wichtig zu merken, dass es geht nicht bloß um Naturwissenschaft, es geht um Ethik und die neuen Atheisten Hitchens und Dawkins und Harris und Dennett und die anderen haben eine sehr starke moralische Faden zu ihrem Kritik gegen Gott. Also, gerade weil ihre Kritik ethisch ist, wir dürfen sie fragen, was ist die Basis dieser schärfen Kritik? Jemand hat geschrieben, dass Hitchens und Dawkins haben einen Berg gefunden, der höher ist als Sinai. Weil offensichtlich stehen sie viel höher als die meisten Menschen in ihrer Kritik. Und so, es wäre wichtig, ihren Standpunkt auszuforschen, was ist die Begründung dieser scharfen Kritik. Also wir können das aus mehreren Richten untersuchen. Ein Teil ihrer Kritik ist gegen Jesus Christus selbst. Und ich wähle das als ein Beispiel dessen, die Faktizität, womit wir zu tun haben hier. Ich habe früher erwähnt, dass für die meisten der neuen Atheisten ist die Existenz Jesu als Figur der Geschichte zweifelhaft, obwohl das nicht wahr ist bei den Althistorikern. Aber wenn die neuen Atheisten versuchen, Theologen zu sein, wird es noch interessanter. Zum Beispiel, Richard Dawkins spricht über, was ein Grundproblem von dem neuen Atheismus ist, das heißt die Quelle, der Ursprung des Altruismus. Das heißt, warum ist es, dass wir Menschen Sorge haben für die Schwächen und die Armen und so weiter und so fort, wenn das irgendwie gegen den Sinn der Evolution läuft? Und als er über den Ursprung des Altruismus sagt, dass Christen selten nehmen wahr, dass viele ethische Überlegungen der Bibel war nur für eine sehr kleine, wie er sagt, Innengruppe. Das heißt, eine kleine Gruppe von uns selbst. Und er sagt, der Spruch, liebt deinen Nächsten, hat damals nicht bedeutet, was es heute bedeutet. Es hat bedeutet, liebet nur einen anderen Juden. Das ist geschichtlich erstaunlich. Es, wie ich zitiere von einem Historiker und Theologe, es erzählt uns viel mehr von Dawkins Ablehnung von alle Schein ein Gelehrter zu sein in diesem Gebet. Weil diese Zitat, lieb deinen Nächsten wie dich selber, kommt aus 3. Mose 19. Und wenn Dawkins nur ein paar Verse weitergelesen hätte, hätte er gesehen, dass die Liebe für den Nächsten ist nicht begrenzt für die Innengruppe, für den eigentlichen Landsleute und so weiter, sondern wo ein Fremder unter euch lebt, du sollst ihm kein Unrecht tun, im selben Kapitel. Aber offensichtlich hat er das nicht gelesen. Vielleicht können wir Dawkins vergeben, dass er 3. Buch Mose nicht durchgelesen hat. Aber wenn er weitergeht und sagt, dass Jesus an genau dasselbe geglaubt hat, dann verstehe ich überhaupt nicht, wie Dawkins als ein Mann, der sagt, wir sollten die Geschichte der Bibel kennen, weil sie ein wesentlicher Teil unserer Literatur bilden, hat er nie das Gleichnis von dem guten Samariter gehört. Und dieses Gleichnis beweist genau, dass dieser, wer ist mein Nachbar, beweist, dass mein Nachbar ist nicht bloß derjenige, der zu der Innengruppe gehört. Eigentlich in diesem Gleichnis, die Leute in der Innengruppe erwiesen sich als keine Nachbarn. Und es war der Samariter. Das heißt, Dawkins als seine Quellen hat nicht die Experten konsultiert und hat eigentlich die Bibel selber nicht gelesen. Leute, das sehen, die sagen, Ethiker, meine Freunde, die in der Ethik arbeiten, die sagen, das hört bei mir auf, ich brauche nichts mehr zu lesen. Die sind noch schärfer in ihrer Kritik als ich, weil ich lese weiter, sowieso. Ich will die Gesamtheit der Argumentation hören. Die sagen, das ist genug für mich. Wenn er so einen kindischen Fehler macht, das offensichtlich falsch ist, wie können wir Vertrauen haben, wenn er weitergeht? Jemand hat es so vorgestellt, was würde Dawkins sagen, wenn ich alle meine Informationen über Darwin von einem Professor für afrikanische Studien erworben hatte? Er würde mich auslachen. Aber das ist genau das, was er selber getan hat. Also, zugegeben, natürlich mit Freude, dass alle Menschen, Atheisten oder nicht, gut sein können, dann die Frage ist, was ist die Basis der Ethik der neuen Atheisten? Also das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und sehr viel darüber ist darüber geschrieben. Zuerst haben viele, wie Francis Crick, der Nobelpreisträger und so weiter, vorgeschlagen, dass wir können unsere Ethik von der Naturwissenschaft bekommen. Aber Leute haben gesehen, viele Leute, auch Dawkins, haben gesehen, dass Schwierigkeiten damit verbunden sind. Der maßgebende Ethiker in der Welt heute ist der Princeton-Ethiker Peter Singer. Und er sagt, dass es an der Zeit ist, eine kopernikanische Revolution zu erfahren. Eine Revolution gegen Gedankengut, das wir von anderen früheren Generationen geerbt haben. Und vor allem eine Reaktion zum Erbgut oder Gedankengut einer Zeit, die durch eine religiöse Prägung dominiert würde. Es wird unsere Tendenz ändern, die Menschen als Zentren des ethischen Universums zu sehen. Die traditionelle Idee, dass alles menschlichen Lebens einen Grundwert hat, kann nicht weiter mit der Vielfalt der modernen Problematik weitergehen. Wir brauchen einen neuen Zulauf zu dieser Fragestellung. Und bei weitem das populärste System der Ethik heutzutage ist Utilitarismus. Und Utilitarismus durchdringt das Denken von vielen Ethikern in der heutigen Gesellschaft. James Rachels, der sehr bekannt ist in diesem Bereich, beschreibt es folgendermaßen. Weg sind alle, ist alles Rücksicht auf Gott. Die Ethik wird nicht mehr verstanden als Treue einer von Gott inspirierten Kodex oder Regeln zu sehen. Der Zweck der Ethik ist einfach darin zu sehen, als der Genuss oder die Freude oder Wohlhaben der Wesen in dieser Welt und gar nichts mehr. Und es ist uns gestattet, es ist von uns eigentlich verlangt, schreibt er, alles möglich zu tun, was diese Happiness fördert. Und die Basis dieses ethischen Systems ist nicht Gott, weil es Gott nicht gibt, sondern die Natur und menschliche Psychologie. Das heißt, wie es von Jeremy Bentham, der Erfinder von Utilitarismus, in 1789 geschrieben wurde, die Natur hat die Menschen gestellt unter der Autorität von zwei souveränen Meistern, Schmerz und Freude. Und es ist für die allein, uns zu zeigen, was wir tun sollen, als auch zu bestimmen, was wir tun werden. Und so das Grundprinzip des Utilitarismus ist, das Maximum an Genuss, an Freude, an Happiness für die maximale Zahl der Leute. Und es gibt was sehr Wichtiges daran. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass die Systeme der Ethik, die die Menschen ausgedacht haben, sind nicht widersprechend auf allen Ebenen. Zum Beispiel, Wenn ich vor mir 100 Kinder hätte und 1000 Euro hätte in Eiscreme umzugestalten, dann wäre es sehr wichtig, auf einem utilitären Prinzip zu handeln, denke ich. Sonst gäbe es Kampf oder Krieg. Wenn ein Kind sieht, dass das andere Kind bekommt mehr Eis als er, dann Pech, Schade, Kampf und Unruhe. Also, dieses Prinzip ist ein fairer Prinzip. Und es ist in allen unseren ethischen Entscheidungen gut, an dieses Prinzip zu denken. Aber wie viele Leute haben gesehen, das Grundprinzip des Utilitarismus ist mit vielen tiefgehenden Problemen gefrachtet. Wie definieren wir Freude oder Genuss oder Happiness? Kann man das quantifizieren? Und wie können wir gewisse Sorten von Happiness vergleichen und so weiter? Und dann die Frage der Pflicht. Löst dieses Prinzip Pflicht auf? Ich habe ein Versprechen gemacht, aber jetzt sehe ich, dass nicht die maximale Genuss für die maximale Zahl der Leute, soll ich das ändern und so weiter. Aber vielleicht es gibt zwei, die von äußerst Wichtigkeit sind hier. Und ich erwähne sie ausdrücklich, weil hier ist ein System, das in fast allen Universitäten der Welt jetzt als maßgebend ist. Singer hat viele Schüler. Der Professor für Ethik bei uns in Oxford ist einer seiner Schüler und woanders in der Welt. Und hier ist das System, das sie befürworten. Zwei große Probleme. Erstens, wenn wir messen, ob eine Entscheidung richtig ist oder nicht, einfach durch das Ergebnis. Es ist wichtig zu sehen, dass Utilitarismus ist ein System der Ethik, der hat mit Konsequenzen zu tun. Man misst, ob etwas richtig ist oder nicht, an den Konsequenzen. So, hier ist ein Vater, und es ist ein sonniger Tag wie heutzutage. Er hat zwei Kinder, er hat die Wahl, entweder zum Mondsee zu fahren oder Berg zu steigen. Und er wählt, ich werde Berg steigen. Aber irgendwas schief geht, und die zwei Kinder fallen über eine Klippe und sind tot. Utilitarismus urteilt seine Entscheidung als Unrecht wegen den Konsequenzen. Und so muss er damit leben, sein ganzes Leben lang. Aber vielleicht noch stärker, wenn man auf dieses bloße Prinzip, und das ist das Prinzip, funktioniert wie folgendermaßen. Die maximale Happiness für die maximale Zahl von Leuten. Also, hier ist ein Mann, der ein sehr wichtiger und prominenter Chefarzt eines Krankenhauses ist. Aber leider ist er herzkrank. Er braucht eine Herztransplantation. Hier ist eine Frau, sie ist Premierministerin, aber leider braucht sie eine Niere. Und hier ist jemand, der ein sehr prominenter Philanthrop ist, mit Milliarden hinter sich, und er braucht ein Leber. Und hier ist noch einer, der äußerst wichtig ist, und er braucht Lungen. Also gut, hier ist eine gesunde junge Frau hier, die vorne sitzt. So, wir nehmen sie und wir geben ihr eine schöne, nette Narkose. Wir nehmen ihr Herz, Lungen, Nieren und Leber und wir geben die zu den fünf Leuten. So, fünf Leute, maximal Happiness für die Maximalzahl für, ja? Ist es so? Ich denke, die Frau hier vorne hätte gewisse Einwände aufzuheben. Und wir lachen. Gut, dass wir lachen, liebe Leute. Weil das ist genau das Problem, wofür wir stehen in der Naturwissenschaft. Sollen wir Experimente machen mit menschlichem Leben, um Ersatzteile für andere Menschen zu entwickeln? Und ein Embryo benutzen, das, wenn man nichts daran tut, wachsen kann zu einem erwachsenen Mensch? Wir lachen hier, aber nicht, wenn ich den zweiten erwähne, obwohl das Prinzip genau dasselbe ist. Wir müssen darüber berücksichtigen, sehr scharf. Und das ist ein sehr kompliziertes Thema. Und ich weiß, dass Weihbischof Laun sehr viel in dieser Hinsicht beigetragen hat. Und ich erwähne das nur, zu zeigen, dass mit Utilitarismus sind sehr viele Schwierigkeiten gebunden. Aber die tiefste Schwierigkeit von intellektuellen Standpunkt her ist eine Schwierigkeit, die parallel ist zu der Schwierigkeit, die ich heute Morgen im Zusammenhang mit der Naturwissenschaft erwähnt habe. Können wir uns erinnern? Die Frage für die neuen Atheisten ist, weil es keinen Gott gibt, muss Rationalität aus Nicht-Rationalität gekommen sein? Muss Leben aus Nicht-Leben gekommen sein? Muss Ordnung aus Chaos gekommen sein? Und ich habe gesagt, dass ein Grund, warum ich das intellektuell ablehne, ist, dass wenn wir etwas Semiotisches sehen, das heißt Sprachartiges, das beschreibt sofort nicht Unordnung und Chaos als Quelle und Zufall, sondern Intellekt und Vernunft und so weiter. Es gibt ein ähnliches Problem in der Ethik. Und zwar interessanterweise, es war dieser Aufklärungsphilosoph David Hume, der darauf schon längst hingewiesen hat. David Hume hat gesagt, dass er hat gemerkt in Gesprächen, wie sehr oft ein Wendepunkt kommt, wo die Menschen eine Situation beschreiben, wie die Situation ist. Und dann plötzlich das Wort ist wird soll. Du sollst das, weil das so ist. Und er sagt, es ist unmöglich, ein Soll, ein ethischer Norm, du sollst, aus einem Ist ableiten. Und das ist zu einem Kernproblem, ein faszinierendes Problem der Philosophie und der Ethik geworden. Wenn Sie das nicht glauben, tippen Sie einfach in Google the Is-to-Ought-Problem. Ist-zu-Soll-Problem. Ist-zu-Soll-Problem. Man kann kein Soll von einem Ist bekommen. Und es ist faszinierend zu sehen, die Anstrengungen der klügsten Köpfe in der Welt, ein Soll aus einem Ist zu bekommen. Weil das ist gerade, was die Problematik, die Aufgabe für die neuen Atheisten ist. Alles muss von unten nach oben erklärbar sein. Wenn es keinen Gott gibt, keine von oben nach unten Erklärung, müssen wir in der Lage sein, alles von unten nach oben. Und so soll Moralität und Ethik müssen erklärbar sein, letzten Endes durch Materie und Energie. Und es ist einfach faszinierend. Und ich erwähne das, weil es gibt einen Haken in dieser Argumentation. Und es ist vor allem in Englisch zu merken. Und vielleicht auch in Deutsch, aber wir können es sehen, ob es so ist. Jemand sagt, es ist sehr leicht, ein Soll aus einem Ist zu bekommen. Der Bus fährt um 3:30. Wenn du den Bus erreichen möchtest, sollst du jetzt abhauen. Einfach. Dort ist ein Soll aus einem Ist. Oh nein. Es gibt zwei Arten im Englisch mit dem Wort Ort. Es gibt zwei Sorten. Es gibt ein Ort oder ein Soll, das mit Moralität zu tun hat. Und dann gibt es ein Soll, ein Ort, der gar nichts mit Moralität zu tun hat, wie ich gerade gesagt habe. Wenn du den Bus erreichen möchtest, sollst du jetzt abhauen. Es ist keine Pflicht, jetzt abzuhauen. Vielleicht möchten Sie lieber hier bleiben und das Ende meines Vortrags hören. Das heißt, die Tatsache, dass der Bus in 3 Minuten fährt, verpflichtet Sie moralisch nicht, jetzt abzuhauen. Es gibt keine moralische Entscheidung, die aus dieser Situation, diese Sitz im Leben abzuleiten ist. Und hier habe ich ein Puzzle für Sie. John Searle aus Berkeley in Kalifornien meint, er hat dieses Problem letztlich gelöst, neulich. Und ich habe eine Herausforderung für Sie, dass Sie, wenn Sie Englisch können, dass Sie im Internet gucken und sehen, was die Argumentation von John Searle ist. Und schauen Sie mal, ob Sie den Fehler drin sehen können. Es ist gerade aber sehr klug versteckt, denselben Fehler, den ich soeben erwähnt habe. Diese Schwierigkeit, und manche Philosophen haben darauf hingewiesen, dass seit Jahren hat man versucht, ein Soll aus einem Ist zu bekommen, aber man kann nicht, wie C.S. Lewis gesagt hat, man kann kein Imperativ aus einem Indikativ ableiten. Es ist einfach unmöglich. Das heißt, die gehören zu völlig unterschiedlichen Kategorien. Gerade wie, wenn man mit Chaos startet, Sprache gehört zu einer anderen Kategorie. Auf der ethischen Seite, ethische Normen gehört zu einer völlig anderen Kategorie als Situationen. Was ist, kann nicht umgestaltet werden, umgeschrieben werden in ein Soll. Und Dawkins gibt zu, zumindest in einem seiner Bücher, dass die Naturwissenschaft, ich zitierte, hat keine Methoden zu entscheiden, was ethisch ist oder was nicht. Und zweitens sagt er, es ist eigentlich schwierig, absolute Ethik zu verteidigen auf Gründe, die nicht religiös sind. Aber trotzdem, offensichtlich diese neue Atheisten, anscheinend zumindest, sprechen von einem sehr hohen, überzeugten moralischen Position. Weil sie sehen, dass alles ist schlecht in Religion und so weiter und so fort. Und das sind moralische Urteile. Wenn wir etwas genauer schauen an die Basis, die Dawkins und so weiter haben für ihr Ethik, ist es sehr einleuchtend. Dawkins schreibt Folgendes. In einem Universum von blinden physikalischen Kräften und genetische Replikation. Einige Leute werden leiden, einige Leute werden Glück haben und sie werden überhaupt keine Gründe oder Vernünftigkeit drin und auch keine Gerechtigkeit. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, die zu erwarten wären, wenn es im Grunde genommen kein Design, keine Zweckmäßigkeit, kein Böse und kein Gut, nichts, nur blinde, erbarmungslose Indifferenz. DNS weder sorgt noch weiß. DNS bloß existiert und wir tanzen zu ihrer Musik. Zweimal in der Öffentlichkeit habe ich diesen Satz in der Gegenwart von Dawkins zitiert. Er hat es nie zurückgezogen. Und ich habe ihm deutlich gesagt, also, Sie glauben, dass im Grunde genommen die Kategorien von Gut und Böse existieren nicht. DNS ist einfach und wir tanzen zu ihrer Musik. Das bedeutet, nicht wahr, dass die Terroristen in New York, die tanzen bloß zu ihrer DNS. Pol Pot, als er 1 Million Intellektuellen ermordet hat, ein Stalin, ein Hitler und so weiter, die tanzten bloß zu ihrer Musik, wenn das der Fall ist. Wie können wir ihnen Schuld geben? Sie tanzen nur zur Musik der DNS, die Musik der selbstsüchtigen Genen. Er hat es nicht zurückgenommen. Das heißt, in der Literatur des neuen Atheismus lese ich etwas Verheerendes. Es gibt kein Gut, es gibt kein Böses, es gibt keine Gerechtigkeit. Es gibt nur eine sehr tiefgreifende Bestimmung unser Benehmen durch unsere selbstsüchtigen Genen. Anderswo sieht Dawkins, dass er hier auf einer Klippe steht. Und er versucht sich zurückzuschrecken ein bisschen. Und er schreibt, wir sind die einzigen Wesen, die es gibt, die fähig sind, gegen die selbstsüchtigen Genen zu rebellieren. Und die Philosophen haben mit Recht gesagt, aber Moment mal, wenn alles durch die selbstsüchtigen Genen bestimmt ist, was für ein Prozess hilft uns dagegen zu rebellieren? Was für ein nicht materielles Prinzip ist dort? Und natürlich gibt es keine. Und es ist äußerst wichtig dann zu sehen, was das bedeutet. Wenn ich in die Berge hier in der Nähe von Salzburg, die so sehr schön sind, bergsteigen gehe und ein Fels fällt und bricht mein Kopf und ich bin tot. Es hat keinen Sinn, den Fels als böse zu bezeichnen. Der Fels existiert bloß. Und wenn Pol Pot eliminiert 1 Million Leute, die Brillen tragen, genau dasselbe. Wenn der Begriff des Bösen existiert nicht. Aber wenn Böse und Gut nicht existieren, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist das, das ich lese von Anfang bis Ende vom Gotteswahn? Moralische Kritik von alles Mögliche in Religion. Aber wie kann er Religion schlecht nennen, wenn Böse existiert nicht? Es bricht zusammen von einem logischen Standpunkt. Andere Naturwissenschaftler glauben, dass Gut und Böse existieren, aber die sind Illusionen, die nötig sind. Michael Ruse und E.O. Wilson. Und E.O. Wilson ist ein sehr, sehr bekannter Experte über Insekten. Und die schreiben folgendermaßen: Moralität oder strikter gesagt, unser Glauben an Ethik ist bloß eine Adaptation, die dort ist, um unsere Fortpflanzungsmöglichkeiten zu erhöhen. Die Basis der Ethik liegt nicht in Gottes Willen. In Ethik, wie wir sie verstehen, ist eine Illusion, die durch unsere Genen auf uns aufgelegt ist, um uns zu Kooperation zu zwingen. Andere Naturwissenschaftler glauben, dass Gut und Böse existieren, aber die sind Illusionen, die nötig sind. Michael Ruse und E.O. Wilson Und E.O. Wilson ist ein sehr, sehr bekannter Experte über Insekten. Und die schreiben folgendermaßen: Moralität oder strikter gesagt, unser Glauben an Ethik ist bloß eine Adaptation, die dort ist, um unsere Fortpflanzungsmöglichkeiten zu erhöhen. Die Basis der Ethik liegt nicht in Gottes Willen. In Ethik, wie wir sie verstehen, ist eine Illusion, die durch unsere Gene auf uns aufgelegt ist, um uns zu Kooperation zu zwingen. So, Ethik ist eine Illusion, aber nicht nur eine Illusion, eine Täuschung. So, Ethik ist nicht ethisch. Wieder mal ein Widerspruch in sich von den Begriffen her. Also hier kommen wir, glaube ich, zu einem verheerenden und sehr wichtigen Frage. Was ist diese Welt der neuen Atheisten? Und hier machen zunehmend einige Denker den Unterschied zwischen sanfter Atheisten und harter Atheisten. Ein sanfter Atheist, wie Dawkins und Hitchens und die anderen zwei, ist jemand, der meint, er könne die Werte, die sogenannten Aufklärungswerte, aber die kommen, wie Jürgen Habermas sagt, alle, die gut sind, aus dem Christentum, ist jemand, der versucht, diese Werte, die unsere Freiheit, Menschenrechte und so weiter in Europa garantieren und auch die Freiheit, die die neuen Atheisten haben, ihre Meinungen zu äußern und auch meine Freiheit, dasselbe zu tun. Sie meinen, dass man kann diese Werte letzten Endes beibehalten, ohne den Wurzel. Das heißt letzten Endes ohne Gott. Die harten Atheisten lachen darüber und sagen, wie primitiv. Ihr habt nie verstanden, was Atheismus ist. Nietzsche, Sartre, Camus, diese drei vor allem, haben es viel, viel deutlicher gesehen. Und Nietzsche hat vielleicht am bildhaftesten sich vorgestellt, eine Welt, wo man versucht, die Werte beizubehalten ohne Gott. Und letzten Endes, es führt nicht zum Gotteswahn, sondern zum Irrwahn. Weil seines Erachtens, der Meinung Sartre und Camus nach, ist es unmöglich, die Werte letzten Endes zu bewahren, ohne den Wurzel. Und John Gray, der Professor für die Geschichte der intellektuellen Gedankengut in Europa, in London, ein sehr bekannter Denker, er spottet ein bisschen über Dawkins und Co. Und er sagt, ihr versucht, irgendein moralischer oder ethischer Begriff des Fortschritts aus der Evolution abzuleiten. Aber sehen Sie nicht ein, dass was die Biologie uns lehrt, ist, dass es kein Fortschritt, es gibt kein Ziel. Und wir müssen letzten Endes den Kernirrtum des Christentums letztlich aufgeben. Und was ist dieses Irrtum? Dieses Irrtum ist, wie ich zitiere hier, durch die letzten 200 Jahre, die Philosophie hat den christlichen Glauben abgeschüttelt. Aber die Philosophie hat noch nicht den Grundirrtum des Christentums abgetan. Dieser Irrtum ist der Glaube, dass die Menschen radikal sich von Tieren unterscheiden. Das muss auch weg. die Menschen sind nicht mehr speziell. Und Peter Singer zieht die Konsequenzen. Es gibt keinen Grund zu denken, dass ein Fisch weniger leidet, wenn er in einem Netz stirbt, als ein Föte während einer Abtreibung. Daher ist das Argument gegen das Essen von Fisch viel stärker als das Argument gegen Abtreibung. Zweites Zitat. Das Leben eines neugeborenen Babys ist weniger wert als das Leben eines Schweines, eines Hundes oder eines Schimpanse. Das ist die Welt, die Singer vertritt. Und ich habe Richard Dawkins jetzt zweimal gefragt, ist das die Welt, wo du uns hinführst? Ich habe bis jetzt keine Antwort bekommen, es sei denn seine Aussage vor ein paar Wochen, dass er sieht Singer als der ethischste, sozusagen, wenn ich ein Wort erfinden darf, Menschen der Welt. Was sehr wichtig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist zu sehen zwei Dinge. Erstens, wenn ich Dawkins gesagt habe, ist das so eine Welt? Er sagt, ja, wenn es so ist, dann ist es so. Und ich habe gesagt, ja, wenn es so ist, dann ist es so. Aber was sind die Indizien? Vor allem, wenn wir ein letzter Punkt berücksichtigen. Sie haben wahrscheinlich gemerkt in meinem Zitat von Dawkins, er hat nicht bloß gesagt, es gibt kein Böse und kein Gut. Er sagt, es gibt keine Gerechtigkeit. Das ist sehr ernst zu nehmen. Das bedeutet letzten Endes, dass nicht bloß Gott ein Irrwahn ist, sondern unser menschliches Verlangen nach Gerechtigkeit eine Illusion ist, eine Fiktion. Tatsache ist, dass die meisten Menschen, die je gelebt haben, werden nie Gerechtigkeit erfahren, wenn Atheismus die Wahrheit ist. Den meisten Menschen geht es in unserer Welt heutzutage nicht gut. Wir sind die Privilegiertesten. Es geht uns relativ gut, es geht uns ausgezeichnet im Vergleich mit den meisten Menschen. Und die, die sterben als Folge der Unrecht und der Bosheit von anderen Menschen, werden nie, nie Gerechtigkeit erfahren, wenn es keinen Gott gibt. Das ist wirklich zu überlegen, weil es bedeutet dann, dass die Menschen, die jetzt in diesem Augenblick nach Gerechtigkeit schreien, einfach eine Illusion erfahren. Ist das so? Es ist so, wenn es Gott nicht gibt. Und so die Frage ist sehr wichtig. Und ich habe zu Dawkins gesagt und zu Hitchens, die beiden hassen die Idee von Gott als Richter. Die Idee von einem Gott, der uns aufpasst und schaut, ist schrecklich, sagt Hitchens. Und ich habe gesagt zu ihm, als er das öffentlich zu mir in der Debatte sagte, ich bin sehr traurig, das so zu hören eigentlich. Ich könnte meine Ehe so beschreiben. Ist es, ich meine, einer Frau dort zu Hause zu sitzen, sie beobachtet mich jeden Tag und. Wer würde eine Ehe so beschreiben? Wenn man an Gott als ein Tyrann denkt, ja, kann man so sagen. Aber wenn man denkt an ein Verhältnis mit jemandem, der mich liebt und der seinen Sohn in die Welt geschickt hat, um für meine Sünde zu sterben und ist bereit, sich für mich zu öffnen und mir eine Beziehung mit ihm zu geben, wenn ich daran denke, dann ist es völlig anders, genau wie bei meiner Frau. Ich bin froh, dass sie mich beobachtet. Ich will, dass sie dort ist. Es ist so ein pervertiertes Denken über Gott, weil es von einem falschen Gottesbild kommt. Und es gibt viel Argumentation in der Literatur von den neuen Atheisten. War Hitler ein Atheist oder nicht? War Stalin verbunden mit einem Priesterseminar? Hat er seinen Hass aus der Religion bekommen und so weiter und so fort? Aber ein Mathematiker, David Berlinski, hat es sehr fein formuliert. Wenn dieses Rede zu Ende ist, eines wissen wir eindeutig klar, weder Hitler noch Stalin noch Mao noch Pol Pot glaubte, dass Gott sie beobachtet hat. Ich wünschte, sie hätten das geglaubt. Und Dawkins hat mehr oder weniger gelacht und sagte zu mir, das ist verrückt zu denken, dass Gott sich interessiert für die Sünden der Menschen. Weiß er nichts von was in unserer Welt passiert? Dass die Sünden von wenigen hochkarierten Geschäftsleuten hat zu einer Finanzkrise ausgelöst. Dass so viele junge Leute vergewaltigt werden und missbraucht werden. Und zu sagen, dass die Sünde ist eine Leichtigkeit, ist wirklich das menschliche Problem überhaupt nicht zu verstehen. Und übrigens, wenn es zur Moralität kommt, ich habe zu Dawkins gesagt, Vorsicht mit der Sprache bitte. Weil in deinem Buch merke ich, dass das Lehren von christlicher Ethik und Lehre zu Kindern mit Missbrauch verglichen ist. Missbrauch, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Verbrechen unter unserem europäischen Gesetz. Und wenn man versucht, solche Termini zu benutzen, über das Lehren von Moralität und Ethik und christlicher Lehre zu Kindern, sehr bald kommt, was passiert ist in Russland und woanders. Soll die Gesellschaft sich einmischen? Und die Reaktion der neuen Atheisten ist jetzt ein bisschen wackelig geworden. Weil das ist die Logik. Ich merke jetzt, dass Dawkins nach seiner Emeritierung letzte Woche hat angesagt, dass jetzt schreibt er Bücher für Kinder. Haben Sie von dem Buch Der kleine Ferkel gehört? So geht's zu Gott, was sich lustig macht über alle Religionen. Es wird ein Versuch jetzt. Warum ist das? Dass einerseits das Lehren von Kindern als moralisches Missbrauch beschrieben werden kann, aber das Lehren von Atheismus nicht, weil Atheismus gilt als normativ. Haben Sie von dem Buch Der kleine Ferkel gehört? So geht's zu Gott, was sich lustig macht über alle Religionen. Es wird ein Versuch jetzt. Warum ist das? Dass einerseits das Lehren von Kindern als moralisches Missbrauch beschrieben werden kann, aber das Lehren von Atheismus nicht, weil Atheismus gilt als normativ, als die definitive Grundposition. Das ist nicht der Fall. Und so ist es wichtig, dass wir aufwachen, um diese Trends, diese Tendenzen zu zeigen. Und ich hoffe, dass während meiner Darstellungen heute habe ich nicht die Position der neuen Atheisten falsch dargestellt. Ich habe versucht, so weit wie möglich die Literatur zu lesen und mich, wie Sie wissen, direkt mit diesen Leuten zu engagieren. Aber natürlich ist es auch möglich für mich, Fehler zu machen. Wenn ich das getan habe, dann Sie werden das prüfen können und sehen können. Aber wenn ich die Gesamtheit der Situation heutzutage betrachte, dann sehe ich gewisse Gefahren. Und es ist nicht vielleicht von ungefähr, dass die neuen Atheisten wollen, nichts Schlechtes in die Richtung des Atheismus schreiben. Weil, wie ich gesagt habe in meiner Debatte mit Hitchens, wo das Thema war, Europa soll den neuen Atheismus bevorzugen. Als mein letztes Wort in dieser Debatte habe ich gesagt, der neue Europa, besser gesagt die Teile Europas, die jetzt der neue Europa, die neueste Teile, haben schon den neuen Atheismus erfahren. Weil ein militanter Atheismus ist gerade das, das durch Marxismus in Russland weit ausgebreitet war und vor allem in der DDR zu spüren war während den Jahren, wo ich so oft anwesend war. Und der neue Europa hat ein Wort dazu gesagt, oder besser gesagt, hat die Mauer abgebaut. Und ich habe mit dabei dran gearbeitet, nur ein bisschen, aber doch war ich damals dort. Und ich habe zu dieser großen Zuhörerschaft in Edinburgh gesagt, es wäre schade, wenn wir diese ideologische Wende wieder aufrichten würden in Europa. Der neue Europa hat Nein gesagt zu diesem militanten Atheismus. Die neuen Atheisten wollen, dass wir eine weitere Abstimmung auf diese Sache machen. Vielen herzlichen Dank. Ist die Schöpfungsgeschichte des Alten Testamentes mit dem heliozentrischen Weltbild bzw. der Wissenschaft vereinbar? Warum hat die katholische Kirche damalige Wissenschaftler, die das richtige Weltbild vertraten, verurteilt? Also zur ersten Frage sehr kurz. Die Heliozentrizität. Die Bibel sagt nicht, soweit ich weiß, wo geografisch die Erde zu finden ist im Weltall. Manche Leute haben damals die Bildsprache des Alten Testaments so interpretiert, als ob die Erde ein Fixpunkt mittel in dem Universum wäre. Und das hat genau gepasst zu der alten Lehre von Aristoteles. Und Aristoteles' Lehre des Universum, Fixerde, alles dreht sich um die Erde. Das war die erste, und dann hat sich bewegt, dass die Sonne war das Zentrum und dann weiter die Galaxie und so weiter und so fort. Aber soweit ich weiß, die Bibel misst Wichtigkeit nicht an geografische Situation und nicht an Maß oder an Größe, sondern ganz anders. Aber ich kann vielleicht eine kurze Bemerkung machen über die Geschichte mit Galileo zum Beispiel. Es ist interessant, wenn man zurückblickt, dass das Problem damals war nicht bloß die Haltung der katholischen Kirche. Es war, dass alle Leute fast haben Aristoteles geglaubt. Und so die ersten Leute, die gegen Galilei waren, waren nicht die Kirche, sondern die Philosophen, weil sie an Aristoteles' Lehre geglaubt haben, dass die Erde fixiert ist im Zentrum des Universums. Und dann natürlich, weil die Kirche hat versucht, so Aristoteles einzutaufen in christliche Lehre, die hängten sich daran. Und vielleicht die Lehre dort ist, dass Galileo, der interessanterweise an die Bibel geglaubt hat, am Anfang seiner Erfahrung und auch am Ende, Galileo, wie wir jetzt wissen, hat recht gehabt. Und die Warnung ist, dass in jeder Stadion der Naturwissenschaft müssen wir Acht geben, dass wir uns nicht an eine schlechte Naturwissenschaft binden. Das ist die Lektion damals. Aber wenn man das so auslegt, als ob die katholische Kirche, das heißt das Christentum, gegen die Sache war, das ist die Sache ganz falsch zu sehen. Galileo war übrigens nicht der klügste Kerl, im Sinne, dass er ein Buch geschrieben hat und er hat die Meinung, wogegen er schreiben wollte und die Meinung seines ehemaligen Freundes, der damals der Papst würde, in den Mund von einer Figur namens Simplicio gestellt, der Narr. Und das war kein gut Public Relations damals zu machen. Auch hat Galileo versucht, alles in Italienisch zu schreiben und nicht in Latein. Und das war für die Gelehrten ein Verbrechen. So dass viel mehr hat ein Hand im Spiel damals als bloß eine sogenannte Auseinandersetzung zwischen Glauben und Naturwissenschaft. Sie haben gesagt, dass der neue Atheismus kämpferisch aggressiv ist. Auf den von Ihnen genannten Comte de Sponville trifft das keineswegs zu. Sie haben vollkommen recht. Es gibt zwei tüchtige Leute hier, die das gemerkt haben. Ich habe Comte de Sponville erwähnt als Atheist, aber es war falsch, ihn in der Gruppe, und wenn ich diesen Eindruck erweckt habe, Sie haben vollkommen recht, er ist keineswegs aggressiv, ich habe das gemerkt in seinen Büchern, und er ist nicht in derselben Kategorie wie die anderen. Und das ist einfach ein Fehler, bitte vergeben Sie mir, wenn ich den Eindruck erweckt habe, dass er aggressiv ist wie die anderen. Ich habe seine Bücher gelesen und das ist er nicht. Er ist vielmehr die alte Sorte von Atheist, der gestattet anderen zu leben, ist bereit zu diskutieren. Und ich bin sehr froh, dass wir ähnliche Atheisten jede Menge auch heute noch in Oxford haben, mit wem man diskutieren kann. Comte de Sponville plädiert neulich für eine Spiritualität und Ethik ohne Gott. Das ist richtig. Wie entkraften Sie seine Argumente? Also, ich kann nur wiederholen, was ich schon den ganzen Tag gesagt habe. Die Frage für mich ist die Frage der Wahrheit. Was ist wahr? Wenn es einen Gott gibt, dann hat es keinen Sinn, zu versuchen, eine Spiritualität ohne Gott zu entwickeln. Wenn es keinen Gott gibt, dann hat es vielleicht einen Sinn. Aber die grundlegende Frage ist, gibt es einen Gott oder nicht? Und ich bin überzeugt, auf der Basis der Indizien, dass es einen Gott gibt. Und ich kann nur sagen, dass was seine Argumente entkraftet, hauptsächlich in der Ethik, ist das Argument von David Hume. Man kann kein Soll aus einem Ist ableiten. Ist das Christentum nur eine Kopie antiker Religionen? Offensichtlich nicht. Das Christentum steht im Gegensatz zu den antiken Religionen. Weil unter den Griechen, wie Paulus gesehen hat in Athen zum Beispiel, die waren voll mit Abgöttern. Und wenn man eine Antwort zu dieser Frage haben will, braucht man nur die Apostelgeschichte zu lesen und Kapitel 17, die Auseinandersetzung zwischen Paulus und den damaligen Philosophen in Athen, wo er erstaunt war, wie so viele Götter unter den Griechen gab. Und es hat mich seit Jahren fasziniert, dass in Universitäten oft die Vorlesungen über Philosophie starten mit den Griechen. Und man lernt Folgendes. Die Griechen haben am Anfang an vielen Göttern geglaubt. Und um Fortschritt zu machen, vor allem was die Naturwissenschaft betrifft, müsste man das Universum von Göttern räumen. Und dann etwas später, wenn man das Universum von Göttern geräumt hat, vor allem bei der Aufklärung, dann könnten wir wahre Naturwissenschaft betreiben. Aber es ist sehr leicht zu vergessen, dass die Griechen, es gibt andere Kulturen, die älter waren. Zum Beispiel die Hebräer. Und die brauchten nicht die Götter zu räumen damals, weil sie nur an einen Gott glaubten. Und das gibt man einen ganz anderen Aspekt dieser gesamten Entwicklung. Aber das Christentum eine Kopie antiker Religionen ist einfach, soweit ich feststellen kann, man braucht nur das Neue Testament zu lesen, ist einfach falsch. Und die Athener haben sofort festgestellt, wenn sie Paulus gehört haben, dass er etwas Neues gepredigt hat, etwas Neues, das mit Jesus zu tun hatten. Und sie haben es so missverstanden zuerst, dass sie meinten, dass sie haben es total durcheinander gebracht. Und Paulus musste das erklären. Dawkins bekämpft vor allem ein Christentum, das wie die amerikanischen Fundamentalisten, Evangelikalen, die Bibel wörtlich versteht. Und nimmt überhaupt nicht zur Kenntnis, dass die Theologie inzwischen längst neue Wege gegangen ist. Eine leibliche Auferstehung Christi zum Beispiel wird von den meisten katholischen Theologen heute nicht mehr vertreten. Wo stehen Sie, bekennen Sie sich als Evangelikaler? Es überrascht mich sehr zu hören, dass die meisten katholischen Theologen heute nicht mehr verbreiten eine leibliche Auferstehung. Wo stehe ich? Das Wort Auferstehung bedeutet leiblich aus den Toten. Es ist ein Anastasis. Das Wort selbst bedeutet ein Zurückkommen von den Toten. Ein Körper steht auf. Und das hat mit der früheren Frage etwas zu tun. Als Paulus sprach in Athen, er hat mehrere Gruppen vor sich. Er hat Stoiker und Epikureer. Und die hörten sehr gut zu, bis er kam zu einem Punkt, wo er behauptet hat, und Gott wird die Welt richten. Und er hat die Bestätigung dort gegeben zu allen Menschen, dass er diesen Mann Jesus geordnet hat als Weltrichter, indem er ihn aus den Toten auferstehen ließ. Und dort schreibt Lukas, der Arzt, die Leute fingen an zu lachen, als er vom Anastasis sprach. Dieses Lachen sagt sehr viel aus. Weil dort in Athen sehr viele der Zuhörer hätten geglaubt an ein Überbleiben. Das heißt, dass man irgendwie etwas bleibt nach dem Tod. Aber an Anastasis glaubte niemand. Niemand glaubte an eine buchstäbliche Auferstehung. Und was immer der Eindruck der Theologie ist, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die leibliche Auferstehung Jesu Christi eine Kernbehauptung der Bibel ist. Und als Naturwissenschaftler glaube ich daran. Und das ist eine äußerst wichtige Thematik, die ich überhaupt heute nicht behandelt habe. Eine der Einwände der neuen Atheisten gegen den christlichen Glauben ist gerade dieser Punkt. Die Wunder. Wunder sind nach David Hume, den ich soeben zitiert habe, positiv. Nach David Hume, Wunder bedeutet ein Durchbrechen der Naturgesetze. Und so ist es naturwissenschaftlich unmöglich für jemand im 21. Jahrhundert an Wunder zu glauben. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. So wichtig, dass ich ein neues Kapitel für mein Buch darüber geschrieben habe. Und dieses Kapitel besteht aus einer Auseinandersetzung zwischen mir und David Hume. Was sehr interessant ist, Dawkins und viele andere zitieren Hume. Christopher Hitchens, denke ich, sagt, Hume hat das letzte Wort darüber geschrieben. Und wenn jemand in einer Debatte mit ihm hat behauptet, er glaube an die Auferstehung Jesu, Hitchens sagt, ich brauche nichts mehr zu sagen, hier ist offensichtlich ein Mensch ohne Vernunft, ohne Verstand. Und als ich in meine Debatte in Alabama mit Richard Dawkins in den letzten paar Minuten die Auferstehung erwähnt hat, er hat gesagt, wie trivial. Wir haben eine sehr gute Debatte gehabt, sehr hoch über die großen Gedanken der Geschichte, und jetzt kommen wir zu der Auferstehung Jesu. Wie kleinlaut, wie unwürdig des Alls und so weiter. Das war sein Eindruck. Und er war so gegriffen durch die Tatsache, dass ich als Professor an der Universität von Oxford an die Auferstehung glaube, dass wir hatten ein langes Gespräch, und das kann man auf seiner Website hören, über Wunder. Und kurz zusammenzufassen, möchte ich ein paar Dinge sagen. Erstens, Hume war nicht der Mensch, überhaupt was über diese Thematik zu schreiben, weil er glaubte nicht an Kausalität. Und Kausalität, Ursache und Wirkung, ist unentbehrlich, wenn man überhaupt ein Gesetz der Natur aufstellen möchte. Dieser Anthony Flew, der Philosoph, den ich vorhin erwähnt habe, gilt als Weltexperte über David Hume. Und ich habe ihm direkt diese Frage gestellt. Hat Hume Recht oder Unrecht gehabt? Oh, hat er gesagt, er hat Unrecht gehabt. Ich muss mein Standardwerk über Hume völlig umschreiben und überarbeiten, weil er an die Kausalität nicht geglaubt hat. Er war nicht in der Lage, überhaupt ein Gesetz der Natur zu formulieren. So, er ist nicht der Mensch, über diese Sache zu sprechen. Aber seine Idee, dass Wunder brechen oder verletzen die Naturgesetze, ist auch falsch.